Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Leitmotiv. Etwas überraschend für mich und vielleicht auch euch ist, dass ich nochmal bei Autofokus bin, bei der ich schon beim letzten Mal war. Ich glaube, wir wollten die Sendung nennen Autofokus die Rückkehr oder ähnlich. Wie es dazu kam, es ist ja auch schon lange her. Ich habe gerade auf Foursquare gesehen, das letzte Mal war ich im Juni hier. Ich glaube, ich brauche fast eine Ausrede, warum ich so lange keine neue Folge produziert habe. Aber wir können uns ja lieber auf heute konzentrieren. Ich freue mich, dass ich nochmal hier bin. Hier ist schon Weihnachtsdekoration hinter mir. So ein Weihnachtsbaum, der so die Farbe, wo es immer so an und aus geht.
Das ist eine hochwertige China-Empor-Lichterkette mit vielen, vielen Farben.
Er sieht ein bisschen aus wie vom Späti.
Das ist alles selbst zusammengestellt.
Nee, ich meine die Lichterkette, ja.
Das ist nichts Schlechtes.
Nein, ich bin ja auch als Berliner Späti-affin. Also ich fühle mich sehr zu Hause jetzt hier.
Ich mag das so ein bisschen übertrieben.
Ja, ja.
Und darunter, man muss Weihnachten irgendwie sportlich nehmen.
Und darunter befinden sich so kleine Pakete. Ist das denn Adventskalender oder sind das Fake-Geschenke?
Das ist ein Adventskalender. Sehr schön. Und den habe ich beim Wichteln gewonnen.
Wo beim Wichteln?
Das war bei einer Feier von der lieben Siggi.
Ah, Adventskalender geworden. Also der Adventskalender sieht ziemlich vielversprechend aus, ehrlich
gesagt. Der ist auch ganz toll und ich schätze mich außerordentlich glücklich, dass ich dieses beim Wichteln gewonnen habe. Also ich meine, man hat manchmal zum Glück so einen total selbstgemachten 24 kleine Päckchen Adventskalender zu gewinnen.
Ja, normal ist jetzt auch eigentlich Schrottwichteln irgendwie, oder?
Das war kein Schrottwichteln.
Genau. Letztens habe ich meine Frau, die ist ja auf Twitter auch aktiv, die hat macht bei so einem Twitter-Wichteln mit. Das war irgendwie cool. Also da schenkt man dann unbekannten Leuten eigentlich ein Paket zu und wir haben so voll das tolle Paket bekommen, also so mit so lauter Sachen drin. Wir haben uns richtig gefreut, das
auszupacken. Mit so lauter Sachen?
Ja, da waren so Naschsachen und keine Ahnung. So. Ist ja, andere Leute kaufen ja andere Dinge und das war irgendwie schön. Aber worüber wir heute reden wollen, sind verschiedene spannende Themen.
Die schließen auch eigentlich direkt an den, also nicht direkt, aber sie schließen ein Stück weit an den ersten Podcast.
Genau.
An den letzten, den wir zusammen gemacht haben. Deswegen, das ist auch so ein bisschen mit der Grund, dass ich jetzt wieder hier sitze. Ich habe deinen Podcast okkupiert.
Genau, wir müssen es einfach noch abschließen. Ja, diesmal
ist
endgültig.
Noch nicht zu Ende Ach, jetzt endgültig.
Genau. Also heute machen wir es endgültig. Wir können ja beim ersten Thema einfach anfangen. Ich habe lange überlegt, wie wir die Reihenfolge machen, aber irgendwie gibt es kein gutes und keine beste Reihenfolge. Wir haben beim letzten Mal über Fotos diskutiert.
Über Essen.
Genau.
Über Essen und dann Essensfotos, Instagrams.
Genau, ja. Genau, über Fotos, die man selbst von Essen macht, dass man entweder einfach isst oder dass man kauft oder dass man selbst zubereitet. Und über einen Artikel, den du drüber geschrieben hattest und haben so ein bisschen diskutiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und ich habe ja damals schon geschrieben, dass mich da so ein bisschen verändert hat, dass ich früher das total blöd fand und mittlerweile da so eher entspannter bin. Und jetzt ist in den letzten Monaten gab es so eine neue Aufmerksamkeitswelle auf Fotos, die nicht mehr auf den Foodporn gerichtet ist, wie er auch genannt wird, sondern auf Selfies.
Ja, wobei Selfies gibt's ja schon sehr lange. Also ich meine, oder dass Leute das machen.
Genau, ich kann ja noch mal kurz erklären, was Selfies sind, falls es nicht jemand weiß. Also Selfies bezeichnet eigentlich einfach nur den Vorgang, ein Foto von sich selbst zu machen, mit seinem Smartphone in der Regel, und das irgendwo hochzuladen, auf Facebook, Twitter. Und sehr oft sind das Fotos von einem Spiegel, weil man sich irgendwie von einer Glasscheibe oder einem Spiegel selbst fotografiert. Oder mittlerweile haben ja auch viele Handys eine zweite Kamera, sodass man sich auch sehr bequem selber fotografieren kann. Genau. So, und jetzt aber zu dem, dass es schon länger gibt. Du meinst jetzt im Internet oder wie meinst du das?
Naja, ich glaube einfach schon, dass, auch schon im Internet. Also das ist schon eine Weile, ist, dass Leute sich, also in verschiedensten Kontexten, also ich glaube auch, dass einfach die Möglichkeit gibt schon länger, auch schon mit Digitalfotografie irgendwie, dass man eben nicht mehr jemanden braucht, der einen fotografiert. Und Aber natürlich so dieses richtige Selfie, was den Namen oder Hashtag oder keine Ahnung, wo man es vielleicht auch selber darunter schreibt, das ist, denke ich, noch vergleichsweise neu. Also neu im Internetzeitalter, weiß man immer nicht, was heißt es jetzt? Heißt es 3 Monate oder 1 Jahr oder 2 Jahre? Ja, aber gut, über die Genese wollten wir ja eh noch sprechen. Aber jetzt ist es im Moment ja auch einfach so ein bisschen in aller Munde gewesen, weil, wie war es, der Oxford Dictionary hat es zum Wort des Jahres ernannt. Oder war das auch in Deutschland irgendwie Wort des Jahres? Das haben wir jetzt.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es, nee, in Deutschland war ja zuletzt nur das Komische mit der Jugendsprache, mit Babbo und Gediegen und so, wo sich alle drüber lustig gemacht haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das in Deutschland auch irgendwo ein Wort des Jahres geworden ist, zumal ja jeder ein Wort des Jahres küren kann.
Ja, es gibt auch noch den Anglizismus des Jahres, aber ich muss zugeben.
Stimmt. In der Bild-Zeitung jedenfalls, dazu später nochmal mehr, aber in der Bild am Sonntag habe ich gelesen, da wurde eigentlich nur über das Oxford Dictionary gesprochen, dass das der Auslöser war. Ich kann mich aber daran erinnern, weil ich das erste Mal das Wort Selfie gelesen habe, das war ein Tweet von Herrn Urbach, der ja auch schon mal hier zu Gast war. Da war er im Krankenhaus und fotografierte sich im Fahrstuhl, sah völlig fertig aus, weil er irgendwie, ich glaube, eine Operation wegen seines Rückens oder so hinter sich hatte.
Ja, wegen seiner Bandscheiben.
Genau, wegen seiner Bandscheibe und stand, glaube ich, mit so einem Tropf im Fahrstuhl oder irgendwie so. Das war eine total groteske Szene. Und da stand halt das Wort Selfie im Fahrstuhl oder Selfie im Krankenhaus. Da habe ich das erste Mal das Wort gelesen, habe das auch sofort verstanden. Also ich finde, wenn man es das erste Mal hört, tut so ein bisschen weh irgendwie. Also irgendwie ist es mir unangenehm als Wort zum so Selfie, klingt irgendwie nicht schön. Und habe ich es aber das erste Mal gelesen. So, und ab dann habe ich dann drauf geachtet und dann sieht man ja plötzlich, wenn man erstmal so auf was geachtet hat, sieht man es ja überall. Ja, dann stand sozusagen am Himmel plötzlich das Wort. Und das ist aber nicht so lange her. Das war ja vor ein paar Monaten.
Das stimmt. Ich glaube auch, dass sozusagen das sich selbst fotografieren und das Posten jetzt älter ist, als also es länger gibt, als das den Begriff Selfie dafür. Mhm. Ich glaube, der ist mir auch noch nicht so lange untergekommen.
Das Spannende ist, was man ja oft hat, dass man erst darüber diskutiert, wenn es ein Wort dafür gibt. Also dadurch, dass es diese Bezeichnung gibt, Selfie, diskutieren wir erst richtig drüber. Ne? Also vorher war das halt kein, das war halt vorher nichts. Ja? Genauso wie auch der Begriff Foodporn wichtig war dafür, dass wir dann das letzte Mal so ein bisschen über diese Essens- oder dass es halt das Wort zumindest Essensfotos gibt. Aber es gab vorher nicht sowas wie Selbstfotos oder so. Darüber haben wir nicht geredet. Das hat man irgendwie nur gesehen.
Ja, wie gesagt, es war dann eher in so anderen Kontexten. Ja. Also was man halt kennt zum Beispiel, also das ist was ich schon sehr lange kenne, dass Leute im Urlaub von sich irgendwie mit der Digitalkamera, die man dann so in Armlänge weghält und von sich selber so ein Foto machen, weil man niemanden mehr fragen muss, ob er ein Foto von einem machen könnte oder vielleicht auch irgendwie es lustiger findet, wenn man das selber macht. Gerne sind das ja dann auch so Pärchenfotos oder so. Also das ist ja schon sowas, was man schon ziemlich lange kennt. Jetzt. Also seit es sozusagen diese kleinen Digitalkameras gibt, haben Leute auch angefangen, damit selber Fotos von sich zu machen. Mhm. Der Unterschied ist halt, dass man jetzt irgendwie das dann auch immer gleich noch hochladen kann. Aber ja, das gibt es ja schon länger. Und was es auch schon lang gibt, was quasi auch so ein bisschen diesen Selfie-Ding erfüllt, war, was Modebloggerinnen halt schon ganz lange gemacht haben, oder Modeblogger, das Umkleidepick, also sozusagen, dass ich bin in der Garderobe und nehme verschiedene, also in der von irgendeinem Modeshop und nehme irgendwie Sachen auf, also mich in Sachen auf, die ich gerade anprobiere und bei denen ich überlege, ob ich das kaufe oder so. Aber oft auch nicht, um es zu kaufen, sondern nur später, um es dann im Blog zu zeigen. So,
ach was.
Ich habe das überlegt, ob ich das kaufen soll und vielleicht gehe ich nochmal hin und kaufe es und dann holt man erstmal so die Meinung ein und so. Und das waren auch schon solche Self-Picks, die dann natürlich ganz klar auf die Klamotte, also da ging es dann eigentlich darum, um das zu dokumentieren oder in irgendeiner Weise zu diskutieren, ob das jetzt
Also ich habe gerade überlegt, wann ich angefangen habe, von mir selbst Fotos ins Internet hochzuladen. Das ist relativ spät, weil ich, wie so viele Menschen, mich irgendwie hässlich und alt und fett und so finde. Ja, und dann so einfach so dieses, nee, ich will mich nicht fotografieren. Das hat sich aber in der letzten Zeit irgendwie geändert. Auch ein bisschen dadurch, dass es viele machen. Das war so irgendwie so, dann anscheinend ist es egal, dann machst du doch einfach auch. Ja? Obwohl es natürlich immer so diese, es gibt dann so ein bisschen diese Angst vor der Ablehnung. Du machst ein Foto und jemand macht einen blöden Kommentar. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber das hat sich geändert. Und das hat sich auch ein bisschen dadurch geändert. Da kommen wir vielleicht auch dann nochmal dazu, wenn wir so ein bisschen über diese Kritik daran sprechen, weil ich halte das für eine sehr spannende Geschichte, weil ich glaube, es ist so wirklich positive und negative Aspekte gleichzeitig dabei gibt. Den ersten richtig negativen Artikel oder das erste Mal richtig was Negatives dazu gelesen habe ich, als es einen Tumblr-Blog gab, der Selfies von Begräbnissen gezeigt hat, wo Jugendliche sich auf Begräbnissen selbst fotografiert haben und meistens in so einer recht ausgelassenen Stimmung irgendwo mal schnell in der stillen Ecke irgendwie ein lustiges Foto geschossen. Und das war, das ist ja im Moment so ein bisschen so ein Trend, dass man so themenbezogen Fotos sammelt, über die man sich dann konkret aufregt. Und das war halt so ein Ding, wo sich so konkret drüber aufgeregt wurde. Und mir ging das so, ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Also ich habe das gesehen. Ich verstehe natürlich erstmal, dass man das zunächst für respektlos, was weiß ich, findet, dass Menschen gute Laune auf einer Beerdigung haben und ein Foto davon machen. Ich sehe das also nicht total anders, aber sehr anders, weil mir geht es eigentlich so, dass ich das eigentlich schön finde, wenn plötzlich so dieser Bereich Beerdigung wieder so ein bisschen entweiht ist das falsche Wort, aber so nicht mehr so dieses extrem traurige und man redet nicht drüber hat, was wir bei uns haben und das so ein bisschen reingetragen wird.
So ein bisschen so eine Enttabuisierung oder.
Genau.
Oder,
und Jugendliche haben halt auch einfach, das spielt halt auch eine Rolle, haben teilweise auch einfach überhaupt keine Beziehung dazu. Also, ja, also man kann jetzt Menschen nicht erstmal generell vorwerfen, du nimmst es nicht ernst, du hast keine Beziehung dazu. Ja, vielleicht haben sie keine Beziehung dazu und vielleicht haben sie auch keine dazu, weil wir nie drüber reden. Ja, also vielleicht.
Ja, so. das ist dieses Ding. Man weiß ja auch nicht, in welchen Kontexten das entstanden ist, aber man kennt es, also ich kenne es ehrlich gesagt schon, dass man vielleicht auf einer Beerdigung ist von dem Mann von der Tante und der war angeheiratet. Man hat ihn auch selten gesehen und natürlich ist es traurig und man ist traurig für sie, aber eigentlich weiß man nicht so richtig. Man empfindet für die Person eigentlich nichts und es ist irgendwie so eine bedrückende Stimmung. Man weiß eigentlich nicht genau, wie man sich verhalten soll und dann gibt es ja auch, und man kennt ja sogar auch das, dass man manchmal so als Gegenreaktion auf einmal lachen muss, obwohl man weiß, dass das genau jetzt das Unpassendste ist, was man machen kann. Und dass man genau deswegen aber lachen muss und ja, so ein bisschen so eine Mischung aus Übersprungshandlung und Umgang mit der eigenen Verunsicherung und ich kann das vor dem Hintergrund schon total nachvollziehen und finde es eigentlich auch, ganz lustig.
Ja, also ich erinnere mich gerade daran, ich habe bei dem Begräbnis meiner Stiefgroßmutter oder meines Stiefgroßvaters, zu denen ich wirklich keine Beziehung oder auch keine, ja, zusammen zu denen ich keine Beziehung hatte, ich weiß, dass ich am Rande der Beerdigung plötzlich einen Lachanfall bekommen habe. Da war ich 15 oder so, weil ich überhaupt nichts mit dem anfangen konnte. Es war einfach total absurd für mich, diese ganze Szene. Und wenn ich damals, ich meine, das war jetzt irgendwas in den 90er Jahren, wenn ich jetzt damals ein Smartphone gehabt hätte, hätte das aufgenommen, das wäre ein riesen Skandal sozusagen gewesen. Ja. Aber mein Gott, ich habe halt einfach irgendwie, ich konnte halt irgendwie mich mit der Situation umgehen, habe halt gelacht, ja, was man halt tut. Und ich glaube, auch wenn es schwerfällt, dass man da halt das auch irgendwie versuchen kann, das so zu akzeptieren. Schwer fiel es mir, als ich, das ist schon länger her, Selfies vom jüdischen Mahnmal hier in Berlin gesehen habe, die wirklich absurd sind.
Aber der Artikel ging doch jetzt gerade erst.
Ja, aber ich habe das schon vor lang auf Facebook, und zwar bei Bekannten, bei Freunden von Bekannten auf Facebook, wo da saß ich.
Die das selber gemacht haben.
Genau, die das selber gemacht haben. Und ich saß wirklich mit so einem völlig entgeisterten Gesichtsausdruck von meinem Rechner und sah, wie so, es waren vor allen Dingen, das waren vor allen Dingen junge Frauen. Da kamen dann auch mal mehr Fotos, ich weiß überhaupt nicht, was war, aber jedenfalls so junge Frauen, die sich so total lasziv irgendwie an diesem Mahnmal irgendwie regelten. Und das erste war auch ein Schock. Danach fing es aber auch schon an, ich dachte, was ist die Situation? Und vielleicht haben die auch einfach gar keine Ahnung, wo die da sind. Ja? Da war ich aber auch, also das war mir auch zu viel. So.
Bei diesen Selfies vor irgendwie ja jüdischen Gedenkstätten oder ja oder dem Holocaust-Mahnmal. Da habe ich auch zunächst wirklich einfach nur gedacht, sehr geschmacklos und denke ich eigentlich auch immer noch. Aber dann fragt man sich natürlich, in welchem Kontext ist das entstanden? Und dann muss ich auch wieder daran denken, ich glaube, bei sowas kann eine Rolle spielen, dass es irgendwie so eine, ich kann eigentlich gerade gar nicht so damit umgehen, was hier ist. Ich möchte mich nicht so richtig drauf einlassen, was dieser Ort eigentlich bedeutet, weil es mich überfordert oder weil es, ja, es ist sicher auch ganz viel Ignoranz dabei. Und ich muss sagen, ich finde es grundsätzlich, sehe ich keinen Grund, die in irgendeiner Weise groß zu verteidigen. Aber natürlich versucht man sich zu überlegen, was steckt dahinter. Und dann denke ich schon, dass es vielleicht so ein ich distanziere mich davon, indem ich mich gar nicht drauf einlasse. Ich will es nicht an mich ranlassen und behandle das irgendwie wie so jeden anderen Ort. Und das ist für Leute, die das in irgendeiner Weise. Also ich glaube, es kann einfach für viele unglaublich offensive und verletzend sein. Ja, und das ist einfach wirklich sehr schwierig daran. Aber was nochmal speziell das Berliner Mahnmal angeht, das Holocaust-Mahnmal, da gab es, als das dann auch irgendwie auf Twitter diskutiert wurde, gab es einen guten Tweet oder einen, wie ich fand, interessanten Gedanken dazu. Und jetzt habe ich leider vergessen, von wem er war. Ich entschuldige mich hiermit schon mal. Dass das vielleicht auch was aussagt über die Qualität des Mahnmals. Mhm. Und das muss man leider sagen. Ich will jetzt nicht bewerten, wie gut dieses Mahnmal als Mahnmal funktioniert. Das ist auch eine sehr große Diskussion, die jetzt zu weit führt. Aber es ist halt leider schon so, dass diese Stelen sowas, das sieht beeindruckend aus. Das sollte auch irgendwie. Aber das ist halt auch als Fotomotiv. Ja, wenn man da nicht so wirklich drüber nachdenkt und da mit so einer guten Ignoranz rangeht, ja, dann ist das erstmal ein schöner Fotohintergrund. Ich weiß, es ist schlimm, aber ja, es ist irgendwie, wow, diese Fluchten und diese, und dann denke ich mir, das ist dann schon so, vielleicht ist das, führt das zu weit von dem, was es eigentlich sozusagen in Erinnerung rufen soll. Vielleicht wird es da
vielleicht
zu
weit auch nicht. Weg. Also ich überlege halt vielleicht auch nicht, weil wir reden ja jetzt schon die ganze Zeit drüber. Was kann man mal Besseres machen, als dass es das viele Leute halt zum Reden bringt?
Aber die Leute, die sich davor fotografiert haben, haben die so viel darüber nachgedacht? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich kann es, es ist so viel Kontext, dass ich sagen kann, ich will Ihnen jetzt auch nicht irgendwie viel so nur Bösartiges unterstellen oder nur Ignoranz unterstellen, aber ich glaube halt, dass es auch für manche Leute nichts anderes als unheimlich verletzend sein kann und da kann man einfach nicht drum herum reden. Das
Genau, also mir geht das auch so, ich sage, also mir geht es im Gegenteil auch zu weit, aber ich sehe das auch so, also ich versuche mich nicht mehr so dolle über sowas aufzuregen, weil irgendwie gibt es ja, glaube ich, immer noch eine weitere Geschichte, die das Foto nicht erzählt. So, die irgendwie halt, ja, was ist der Kontext? Und ich weiß, ich war mal als Jugendlicher in Israel und habe mich damals geweigert, nach Yad Vashem mitzugehen, Denkmal Yad Vashem, einfach weil es mir zu viel war. Ich will das nicht. So, ich will das einfach nicht. Weil ich wusste, okay, ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Und es gibt natürlich, so wie es das Kichern auf einer Beerdigung gibt, gibt es auch das Kichern, dieses Kichern auf einem Denkmal. Ja, also dieses.
Ja, also gerade wenn so, ja.
Ja. also einfach auch dieses.
Also vor allem in Jugendgruppen, dann steckt man sich da gegenseitig so mit an.
Genau.
Also irgendwie die Verunsicherheit, die Verunsicherung, die man dann überspielt und naja.
Ja.
Wobei in beiden Fällen man das Gefühl hat, es ist auch, oder wie gesagt, man will es nicht überinterpretieren, aber es sind so Themen, über die auch Erwachsene ganz schwer teilweise nur reden können, worüber zu wenig geredet wird. Und dann entstehen diese
Diskussionsanstöße plötzlich.
Oder diese, ja, vielleicht auch diese Situationen, aus denen man sich dann irgendwie mit so einer im Alltag integrierten Technik, ja, so dann irgendwie, man behandelt es dann einfach so.
Also ich glaube auch, es wird ja auch mehr werden und nicht weniger, also immer noch weitere Bereiche vordringen. Ich habe ja jetzt schon öffentlich bekannt gegeben, also auf meiner Beerdigung darf geselfied werden. Ja, es ist offiziell gestattet. Ich finde es halt eigentlich, ich finde es persönlich nicht schlimm, ich würde mich eher darüber freuen. Das
könnte auch eine Form von Erinnerung sein.
Genau, es könnte eine Form von Erinnerung sein. Für mich hat es auch ein bisschen, obwohl ich jetzt dieses Fass gar nicht aufmachen wollte, für mich hat es generell auch ein bisschen was mit dieser Post-Privatsphäre-Diskussion insofern zu tun, als dass natürlich es eben was damit zu tun hat, dass man mehr von sich erzählt, was einem passiert in der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit, von der ich ja Teil bin, weil ich die mitpräge, aber eben auch lernen muss, das irgendwie erstmal zu akzeptieren. Also eben wenn ich kichere alleine bei einer Beerdigung, dann kriegt das keiner mit. Wenn ich das plötzlich der Öffentlichkeit mitteile, ich habe gekichert, dann ist das, kann das sehr schnell zu einem Politikum werden. Aber man kann auch versuchen, das erstmal geschehen zu lassen. So, und das fällt einem nur nicht so leicht, vor allen Dingen nicht, wenn einem sowas so wunderschön zum Skandal geeignet irgendwie in so einem Blog oder so transportiert wird und man shared das dann schnell auf Facebook und schreibt noch einen Kommentar dazu. Aber ich glaube, dass wir da uns auch dran gewöhnen werden, zunehmend. Also ich meine, vor 10 Jahren hätten wir uns wahrscheinlich geschrien, wenn wir Selfies von dem Friedhof gesehen hätten. Und da hat sich, glaube ich, auch schon viel verändert. Also es war jetzt auch nicht so, dass die Welt eingestürzt ist deswegen, aber es wurde schon viel drüber diskutiert. Das führt ja aber noch zu was Weiterem, womit ich nie darüber gerechnet hätte, dass darüber so viel diskutiert wird, das waren die Shelfies. Die Shelfies waren vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht genau warum, das gibt vielleicht, weißt du das, warum es Shelfies gab. Shelfies waren Fotos vom Bücherregal.
Ja, also eigentlich ist auch das irgendwie nicht so richtig was Neues. Da hatte dann auch noch einen Blogpost von T. Leo, der hatte das auch nochmal geschrieben, es gibt irgendwie den Begriff Shelf-Porn auch schon ganz lange und dieses dem Bücherregal huldigen und Fotos vom Bücherregal machen. Und ich glaube, das war dann in irgendeiner Weise, naja gut, es gab eben die Artikel zu Selfies, diverse eben wegen dieses, es ist das Wort des Jahres und auf einmal wird halt darüber diskutiert. Ist da so ein Diskurs entstanden und dann gab es irgendwie so dieses Selfies, nee, ich mache lieber Shelfies. Mhm. So. Und dann haben das so ein paar Leute eben aufgegriffen. Und aber wie gesagt, auch das ist nicht richtig neu gewesen. Mhm. Also
es hatte plötzlich nur ein Wort.
Ich auch nicht weiß, ob es das nicht auch schon mal vorher gab, aber gut, was gab es noch nicht irgendwie. Das liegt auch irgendwie auf der Hand, das ist ja das Lustige, weil es gibt nicht so viel, was man aus dem Wort Selfie machen kann, jetzt im Englischen. Mhm. Weiß nicht.
Ich überlege gerade.
Ich habe dann auch schon nachgedacht, was könnte man noch daraus machen. Ja. Aber mir ist nicht so viel Schönes eingefallen, deswegen. Aber Shelfie ist halt vom Wort her dann einfach auch schon ein schönes Wortspiel. Und ganz lustig fand ich, dass zu dem Zeitpunkt, als das so diskutiert war, habe ich mir dann den Hashtag auch mal angeguckt, was darunter so gepostet wurde. Und tatsächlich war das dann in so einer deutschen Blase, haben dann halt viele mal so Bücherregale gepostet, aber es haben auch ansonsten außerhalb dieser Blase unter dem Hashtag haben halt Leute einfach nur Regale gepostet mit allen möglichen Sachen drin und nicht nur Bücherregale, was ja eigentlich auch, ja.
Aber von zu Hause, also selbstgemachte Fotos, ne? Mhm. Genau. Genau, und das, die Diskussion, die daran sich ein bisschen entzündete, war inwiefern, ich glaube, du wirst es wahrscheinlich in bessere Worte fassen können, inwiefern das Fotografieren von Büchern und Bücherregalen
es wurde gesagt, dass das so einen klassistischen Impetus hat. Mhm. Schau mal, was ich für viele Bücher habe, wie intellektuell ich bin. Und ich finde, das hat mehrere Ebenen. Also man muss das so ein bisschen ausdifferenzieren. Zum einen dieser Vorwurf. Ich kann sehen, wo das herkommt, weil es ist so, dass sozusagen Bücherregale oder so eine Privatbibliothek oder so, da braucht man nicht drum rumreden, das ist auf jeden Fall ein bildungsbürgerlicher oder intellektuelles Staatssymbol. Mhm. Das ist aber halt eine Komponente davon. Nicht jedes Bücherregal ist das, aber Bücherregale sind ein Teil davon. Und ich denke, das ist für Leute, die irgendwie vielleicht ohne viele Bücher aufgewachsen sind, weil das in der Familie nicht so ein Thema war oder weil kein Geld dafür da war oder weil es dieses keine Tradition dafür gab, dass es eine starke Verbindung hat, also dass es ein sehr aufgeladenes Symbol ist dafür, dass man ausgeschlossen ist von bestimmten kulturellen Gütern, Techniken, von Bildung, ja, und das ist irgendwie, das manifestiert sich daran natürlich sehr stark, weil es einfach ein sehr simples, greifbares Symbol dafür ist. Und vor diesem Hintergrund kann ich sozusagen verstehen, dass Leute sagen, ich habe keinen Bock auf eure Bilder von euren tollen Bücherregalen. Auf der anderen Seite ist es auch da wieder sehr stark vom Kontext abhängig, weil ich kenne zum Beispiel viele Bücherliebhaber, die riesige Bücherregale haben, die ganz, ganz bewusst nicht sich als intellektuell positionieren. So, ja, im Prinzip kannst du sie als dem Nerdtum zugehörig, je nachdem, wie du es einordnen willst. Also wirklich Leute, die zum Beispiel eine riesige Kollektion von Fantasy-Literatur haben oder Sci-Fi. Und die haben dann da irgendwie ihre Marion Zimmer Bradley oder Ursula K. Le Guin oder diese ganzen, oder Holbein früher und keine Ahnung, ich habe nicht mehr die ganzen aktuellen Namen drauf. Naja, hier Song of Ice and Fire, wie heißt der? Ja, naja, diese ganzen dicken Bücher, und es gibt ja Leute, die wirklich da total die Sammler sind und alles möglich haben und sich aber überhaupt nicht als intellektuell verstehen und das auch nicht als Defizit empfinden, sondern sie sind einfach Literaturfans von ihrer Literatur und sind das ganz selbstbewusst. Und das können natürlich auch Leute sein, die gerne ihre Bücherregale fotografieren wollen. Und man sieht auch Bücherregal nicht an, ob das irgendwie der 1-Euro-Foucault vom Flohmarkt ist. Also es ist nicht so simpel.
Ich muss mal eine Zwischenfrage stellen. Was ich bisher noch nicht verstanden habe, warum ist das Wort Intellektueller so ein Schimpfwort?
Für mich ist es das nicht.
Ja, aber in dem Diskurs ist es schon so. Also, weil du hast es ja eben auch eher als negativ verwendet.
Ich glaube, manche Leute grenzen sich dagegen ab, weil sie sich selber, weil sie das Gefühl haben, Leute, die sich als intellektuell sehen oder Leute, von denen sie denken, dass sie sich als intellektuell sehen, halten sich für was Besseres.
Okay, gut.
Und manche tun das sicher auch. Ja, na klar. Ja? Also, aber sowas von. Und dann findet da natürlich eine Abgrenzung statt, die sozusagen dazu gedacht ist, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Und die kann man aus dem Impetus, dass halt leider es diesen bildungsbürgerlich überlegenen Gestus ja natürlich ganz klar gibt, kann man diese Abgrenzung ja auch sehr gut verstehen. Und ich,
Also warum ich ein bisschen überfordert war damit, für mich war neu, dass ich plötzlich einen Grund brauchte, warum ich so viele Bücher habe. Und ich habe wirklich viele Bücher, wobei ich viel weniger Bücher habe noch als früher, weil ich komme aus einem wirklichen intellektuellen Haushalt. So Theaterwissenschaftler als Vater und meine Mutter auch von der Schauspielschule. Und wir hatten wirklich eine Bibliothek in der Wohnung. Ich kann es ja mal kurz anreißen. Die kurze Geschichte wäre, ich habe in den Hackeschen Höfen gewohnt, in einer 170 Quadratmeter Wohnung, und ein Raum von den 7 oder wie viel wir hatten, war eine Bibliothek. So, das wäre die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wir sind dort zu DDR-Zeiten eingezogen, bevor die Restaurierung war. Und als Theaterwissenschaftler hatten wir einfach sehr viel Theaterliteratur. Und nach der Wende mussten wir da ausziehen, weil wir es uns nicht mehr leisten konnten, dort zu wohnen. Und das Einzige, was ich noch von zu Hause mitnehmen konnte, waren Bücher. So, das ist sozusagen die andere Geschichte, um schon mal so diese Geschichten sozusagen also nebeneinander zu halten. Für mich spielt einfach, ich habe einfach im Studium so ziemlich alles Geld, was ich irgendwie nebenbei verdient habe, halt immer in Bücher gesteckt, weil ich die halt brauchte. So. Deswegen habe ich jetzt viele Bücher zu Hause, und für mich war das irgendwie neu. Ich habe das dann in gewissem Maße, so wie du es eben erklärt hast, auch verstanden, dass es natürlich Leute gibt, die sagen, ja, mich nervt das oder so, aus bestimmten Gründen. Was für mich dann schwierig ist, ist diese Diskussion oder diese Erwartungshaltung, dass jemand sagt, das verletzt mich, deswegen soll das nicht publiziert werden. Also es gibt so eine schwierige, für mich schwierige Diskussion, was darf man veröffentlichen und was nicht, und wann nimmt man auf wen Rücksicht. Und ich kann diesen, generell kann ich das erstmal völlig akzeptieren, dass jemand sagt, für mich ist das ein negativ besetztes Symbol. Da würde ich dann sagen, ja, das ist für mich anders, aber erzähl mal warum. Aha, wow, das ist für mich jetzt irgendwie neu, aber damit kann ich umgehen. Wenn jemand aber sagt, für mich ist das ein negativ besetztes Symbol und deswegen ist es generell schlecht und abzulehnen und soll nicht veröffentlicht werden, dann fange ich an, damit Schwierigkeiten zu haben, weil ich habe auch, es gibt für mich auch Symbole, die für mich irgendwie schwierig sind, wo ich aber nicht mit der Erwartungshaltung an die Öffentlichkeit gehe, zu sagen, und deswegen will ich das von euch nicht. Ja, deswegen macht das nicht in meinem Twitter. Ich will das nicht sehen. So, und immerhin hat man ja mittlerweile auch die Möglichkeit, es einfach auszublenden, wenn alle das schon Selfie nennen. Und das ist das Schwierige auch eben mit den Selfies, dass es halt immer wieder taucht sowas auf, dass man, dass, sagen wir mal, eine bestimmte Personengruppe, nicht immer die gleiche, sondern eben immer verschiedene, etwas Bestimmtes kritisieren und das Ganze, diese Kritik aber nicht nur darstellen als Kritik und sagen, guckt mal, das ist unsere Kritik daran, sondern guckt mal, nicht, das ist unsere Kritik daran, sondern das ist die objektiv sachliche Kritik daran und deswegen soll das weg. So, und damit habe ich Schwierigkeiten.
Ja, aber das...
So kommt es bei mir an.
Ja, ja. Ich denke halt, es geht ja bei diesen Diskussionen oft um... dass Sachen in so einen größeren Kontext eingeordnet werden und das hat sehr oft was mit Privilegien zu tun und das hat oft was damit zu tun, dass Leute sich dadurch in irgendeiner Weise ausgeschlossen oder verletzt fühlen oder so und wann das ist es schwer sozusagen in irgendeiner Weise sich da ein Urteil zu erlauben, wann das irgendwie übertrieben sei oder wann nicht. Und was ich interessant fand an der Shelfie-Diskussion war, warum Bücher? Also warum ist jetzt Bücher so ein Aufregerthema? Weil ich hatte gedacht, eigentlich ist ganz viel von dem, und da gab es auch, glaube ich, einen Artikel dazu, der das so ein bisschen so in so einen Kontext gerückt hat, irgendwie, dass es halt dann sehr häufig Leute sind, die dann irgendwie auch noch ihre schicke Wohnung haben, die sie irgendwie mal fotografieren oder, also das ist natürlich alles so ein Lifestyle-Dokumentation ist, oder nicht alles, sondern dass es das sein kann. Das ist ja immer der Punkt, das kann das sein und das ist auch das, was mich bei der ganzen Selfie-Diskussion, und darauf kommen wir ja sicher noch, irgendwie so stört, ist immer dieses, und das ist dann so und so. Aber es ist halt doch oft sehr divers. Aber es kann das halt sein, irgendwie, dass es irgendwie so ein Ausdruck ist von dem, ich genieße hier meine Privilegien und zeige euch noch, wie schön ich meine Wohnung irgendwie da eingerichtet habe. Ja, ich meine, natürlich gibt es das auch, dass ich irgendwie Bilder sehe von, ich habe eine Zeit lang auch so ein bisschen so Mode- und Style-Blogs verfolgt und irgendwann fand ich das einfach, erstens fand ich es oberflächlich, es war unheimlich repetitiv, weil der Style sich so wiederholt und außerdem war es so unglaublich unreflektiert irgendwie, wie seid ihr eigentlich zu den ganzen Sachen gekommen und ihr feiert das alles nur so ab, ja. Ich meine, dann ist es, ja, ich erfreue mich an schönen Dingen, aber ganz schnell fängt es dann einfach an, dass ich denke, nee, das ist mir jetzt einfach too much. Ihr fragt euch überhaupt nicht, was das bedeutet und wo das herkommt. Und jetzt habe ich so ganz leicht den Faden verloren, aber...
Du hast gefragt, warum eigentlich Bücher?
Warum eigentlich Bücher, genau. Weil ich nämlich dann so dachte, wenn ich irgendwie... Ich war ja nun gerade im September irgendwie in den USA verreist und das war ganz toll und natürlich habe ich auch ein paar Fotos gemacht und habe sie im Social Media vertwittert und ich dachte dann natürlich auch schon so, kommt es jetzt angeberisch rüber? Und,
ja.
Aber andere, ja, natürlich tut es das. Und das ist dann halt irgendwie immer dieses Ding, dass man eingeht, dass man sagt,
ja,
ich freue mich so und ich weiß, dass ein paar Leute das auch interessiert und die freuen sich dann, dass ich mich freue, weil sie befreundet sind oder so, aber andere werden auch einfach denken, die mich vielleicht nicht so gut kennen, werden auch einfach denken, geh mir fort mit deiner tollen Reise hier, ja, also das ist, und das ist halt was den was, glaube ich, Social Media einfach so ein bisschen das ist halt so ein bisschen, jetzt fällt mir das schöne Fremdwort nicht ein, inhärent oder so, also das ist einfach das ist ja mit einer der Motoren, die das antreibt, irgendwie, dass Leute ihr Leben teilen. Und wenn sie anfangen, ihr Leben zu teilen, dann teilen sie halt auch wie privilegiert sie sind oder nicht. Das ist für mich der Punkt. Es gibt, und darauf kommen wir noch, eben auch noch andere Effekte, die diese Möglichkeit zu teilen irgendwie hat. Aber ich habe mich dann einfach gefragt, warum regt man sich nicht über Urlaubsfotos auf oder über andere, warum jetzt gerade diese Bücher? Aber ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht gar nicht so unterschätzendes Symbol, offensichtlich.
Ja, es geht um Bildung und so, aber mir ging das halt auch, also mir ging das schon sehr stark so, warum eigentlich Bücher? Ich habe ja dann auch so ein sehr sarkastischen Tweet veröffentlicht auf Twitter. Wenn du das hier lesen kannst, solltest du mal deine Privilegien checken. Da ging es mir aber wirklich auch um diese Aussage, weil natürlich der Diskurs, den wir auf Twitter führen, schon so unglaublich privilegiert ist, weil wir sitzen zu Hause an unseren MacBooks, PCs.
Ich twittere von der Arbeit.
Genau, von der Arbeit oder haben ein Smartphone, haben irgendwelche Mobilfunkverträge.
Smartphones sind teurer als Bücher.
Genau.
Aber zu Büchern kaufen gehört eben nicht nur, dass du sie dir leisten kannst, sondern dazu gehört auch, dass du sozusagen dich in Kontexten bewegst, wo man gelernt hat, Bücher zu wertzuschätzen, wo man gelernt hat, dass du sozusagen, dass Bücher was sind, was sozusagen in dein Leben passt, was zu dir passt, dass du sozusagen klug genug dafür bist, dass du alleine jemand hast, der dir die Liebe zu Büchern vermittelt hat, ja. Also das ist halt der Punkt, lesen können ist es noch nicht. Ja?
Aber ist es denn auch, also gibt es denn auch, das wirst du besser wissen, gibt es denn auch eine Diskussion darum, dass es irgendwie negativ konnotiert ist, glückliche Familienfotos zu veröffentlichen, weil es gibt ja genügend unglückliche Familien und genügend unglückliche Kinder und das, also da kannst du denselben Vorwurf machen.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen, was ich versucht hatte einzugreifen, ist, dass mit allen Entscheidungen, die du irgendwie triffst, was du irgendwie von dir veröffentlichen willst,
verletzt du jemanden.
Es kann passieren.
Ja.
Das sollte dann sozusagen nicht sein, ja, dann kann ich ja eh nicht ändern, kann ich auch machen, was ich will. Ja. Ich glaube, das ist einfach wirklich eine Abwägungssache und das ist, ich finde, das ist auch in einem Post-Privacy-Kontext interessant, aber es ist einfach, dass man darüber nachdenken sollte, was mache ich hier eigentlich? Also diese Frage sollte man sich sowieso immer mal wieder stellen.
Genau, also ich finde es völlig legitim, eben so eine Diskussion anzustoßen. Für mich ist es einfach nur an der Stelle halt zu viel, wo ich das Gefühl habe, und vielleicht habe ich es ja auch überinterpretiert das manchmal, aber wo ich das Gefühl habe, dass man mir sozusagen nahelegt, es einfach zu lassen, bestimmte Dinge. Ja,
ich meine, bei manchen Leuten kommt es dann im Eifer des Gefechts sich ja so raus, aber ich denke, was man unterm Strich davon mitnehmen kann, ist, denk doch mal drüber nach, warum Leute darauf so reagieren.
Ja.
Denk drüber nach, was musst du unbedingt posten, was willst du unbedingt posten und was für ein Bild gibst du damit. Aber auf der anderen Seite fand ich auch bei diesen Selfie-Geschichten, dass eben oft sozusagen man gar nicht vergessen darf, Context matters. Und du kannst den Kontext von Selfies und überhaupt Bildern im Social Net ganz oft überhaupt nicht einschätzen. Also auch wie bei den Beerdigungsfotos, ja. Das fand ich dann auch so ein bisschen, da sind wir jetzt so differenziert, aber bei den Bücherregalfotos, da ist es dann sowieso gleich hier Label, zack und fertig. Weil ich mir auch dachte, wir können meistens nicht mal sehen, was für Bücher da stehen. Ja? Und auch nicht, ob die geerbt sind oder ob die vom Flohmarkt sind. Und man weiß auch nicht, was die Person sonst noch... Also selbst wenn jemand ein Bild von einem Porsche postet, kannst du nicht unbedingt wissen, ob der nicht sein ganzes verdammtes Leben auf diesen Porsche hingearbeitet hat und immer arm war. Und jetzt hat er halt genug gespart für den Porsche oder wie.
Also es gab,
ist jetzt vielleicht ein bisschen übertriebenes Beispiel, aber ich denke halt einfach, wenn man nicht noch mehr weiß, also wenn er zum Beispiel, wenn alle anderen Bilder von unserem imaginären Porsche-Fahrer Bilder von anderen Porsches sind, dann könnte man vielleicht denken, okay, ja.
Also es gab ein Selfie, wo man wusste, dass es so gemeint war, wie es, oder wo man wusste, dass sozusagen der Protz auf dem Bild ernst gemeint ist.
Ja, jetzt kommt's.
Das ist ein Selfie von Don Alfonso. Ehrlich gesagt weiß ich immer noch gar nicht so richtig, wer Don Alfonso ist. Ich habe erst vor Anfang dieses Jahres erstmal diesen Namen gelesen. Ich werde ja dann mal ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich manchmal Leute einfach nicht kenne. Irgendwie neige ich dazu, mal Leute nicht zu kennen. Ich habe ihn dann eine Weile mit Lotto King Karl verwechselt. Kein Quatsch. Jedenfalls, was ich jetzt weiß, Don Alfonso ist ein wohlhabender Mensch, der für die FAZ bloggt. Sehr eigene Sichtweisen auf Dinge hat. Und der hat sein Resümee unter die Shelfie-Diskussion damit gezogen, dass er sich vor seinen irgendwelchen Gemälden, einer Statue und seinem Bücherregal fotografiert hat und irgendwie noch so einen herablassenden Kommentar über eine Bloggerin, glaube ich, abgelassen hat.
Über eine feministische Bloggerin. Das muss man dazu sagen, denn dazu neigt ja Don Alfonso, ja, sich daran abzuarbeiten. Also, naja.
Und den Piraten. Jedenfalls, ich wollte das jetzt auch nur nennen, damit ich das noch in die Shownotes mit reinnehmen kann, weil das gehört so ein bisschen als Bild, glaube ich, nochmal, das sollte man sich unbedingt angucken. Also wer das jetzt hört, nochmal diesen Selfie, dann kriegt man nochmal einen Eindruck. Weil das war dann was, wo ich dann dachte, darüber kann ich diskutieren. Also wenn das, ich hatte das Gefühl,
dass... Wenn es so übertrieben und eindeutig ist,
weil ich hatte das Gefühl, dass die Kritik, die vorher kam, eigentlich gar nicht... die nicht wirklich an die gerichtet war, die es adressiert hat, sondern darin erst plötzlich diese extreme Zuspitzung kam, weil da plötzlich wirklich dieser Impetus, dieses Luxusguts und so, also da spitzte sich das plötzlich so zu und ich hatte das Gefühl, da taucht der Eigentliche auf, ja, mit sozusagen, wo das so konserviert auf eine Person sozusagen sich dass das Ganze stattfindet. Und jedenfalls gehörte das irgendwie, damit war die Geschichte für mich auch zu Ende, weil noch schelfigeren Shelfie als diesen Shelfie konnte man nicht mehr machen und damit war das Thema auch irgendwie durch. So.
Ja, also zu Herrn Alfonso.
Ja. Lotto King Karl. Ja?
Lotto King Karl. Kann ich nur sagen, ich hatte das Gefühl, das sollte wieder so ein, ich bin so ironisch und ihr seid so albern, dass ihr euch über solche Dinge aufregt und gleichzeitig zeige ich, dass ich irgendwie da drauf scheiße und das hatte irgendwie sowas und deswegen überdrehe ich das hier jetzt so ironisch, während es gleichzeitig das aber sowas von bedient hat, genau, ja, dass man einfach nur dachte, okay, ich glaube, du gehst dir gerade irgendwie selber in die Falle, weil
Es hat sich zugespitzt im Sinne von, genau, also weil da verstand ich dann plötzlich sozusagen auch den Blogartikel so ein bisschen, ja, weil das war sozusagen so, okay, darüber kann auch ich mich aufregen, obwohl ich natürlich eigentlich drüber lachen musste, weil es wirkte auch irgendwie lächerlich.
Es war total lächerlich, aber es ist halt wieder so eine, ich scheiß wirklich auf euch. Also das ist eigentlich auch schon so generell seine Haltung. Ja. Also und das dann aber noch so hinzustellen, als wäre das jetzt das wahrhaft, genau, Libertäre, ja. Das ist wirklich, ja, ziemlich unter aller Sau.
Genau, also das war der Abschluss-Shelfie von Don Alfonso.
Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, aber darauf kommen wir noch nicht, genau, weil wir reden schon wieder, genau, viel zu lange, aber ich will kurz noch ein bisschen mehr zu Selfies sagen.
Ja.
Nein, weil eben als jetzt die Selfies so viel besprochen wurden, gab es auch einen Artikel auf dem amerikanischen Blog Jezebel, so ein bisschen die Haltung attackierte, dass Selfies irgendwie so einen Moment von, gerade für junge Frauen oder für Teenager-Mädchen irgendwie so einen Moment von Empowerment hätten und so, sondern dass es, also der hat es so sehr, auch sehr überspitzt wieder und zwar wieder sehr undifferenziert. Der Artikel wurde auch viel kritisiert und ich verstehe auch warum oder kann das, sehe das ähnlich, weil er dann meinte, das wäre ja nur irgendwie sozusagen der Social Media Ausdruck davon, dass junge Mädchen so verinnerlicht haben, dass es nur um ihr Aussehen geht und dass ihr Aussehen irgendwie das Wichtigste ist und sie sich daran bewerten lassen müssen, weil sie da so verunsichert sind und so weiter. Und es wäre doch total schrecklich, diese Selfies, die sie immer von sich machen. Und das war halt auch wieder so ein, ja, das ist halt einfach so, einfach ist es nicht mit den Bildern im Internet. Und mit den, gerade mit den Bildern, die man von sich selber macht. Ja? Mhm. Und das müssen ja jetzt also... oder die man von sich selber ins Internet stellt, weil es wurde daraufhin auch von einer Frau auf Twitter, und jetzt weiß ich leider auch den Namen nicht, vielleicht können wir noch irgendwie Shownotes machen oder so, wurde mit dem unter dem Hashtag Feminist Selfie gegen diesen Artikel sozusagen eine kleine Kampagne gestartet, wo dann irgendwie viele Frauen oder vielleicht auch nicht nur Frauen von sich Selfies gemacht haben mit dem Hashtag Feminist Selfie, um eben zu sagen, das geht einfach nicht auf, es ist nicht so simpel und es kann was total, total Stärkendes haben, einfach weil damit, dass du im Internet Bilder von dir veröffentlichen kannst, können Leute irgendwie sich sichtbar machen, ja, die sonst nirgendwo auf Bildern auftauchen. Und ob es jetzt irgendwie People of Color sind oder Leute, die nicht den Schönheitsnormen entsprechen oder so. Und können auch damit sagen, ich finde es wert, mich zu zeigen. Das fand ich irgendwie sehr schön. Und das finde ich, das ist auch das, was man irgendwie zum Beispiel, was ich auf Tumblr irgendwie sehr viel sehe. Und ich meine, das sind dann alles nicht Bilder, die jetzt noch so in dieses Selfie-Korsett passen. Also es ist ja schon irgendwie immer mehr so dieses vorm Spiegel oder so das vor allem Gesicht oder so, keine Ahnung. Sondern generell, dass dann Leute Bilder von sich einstellen, irgendwie Cosplayer oder ich weiß nicht, einfach das sich darstellen im Netz und dass es auf Tumblr dann da so viele alternative Welten oder ja, Szenen gibt, die man sonst einfach so nicht sieht. Also zum Beispiel folge ich auf Tumblr so Black Fashion heißt der, glaube ich, und das sind halt einfach Bilder wie so von Street-Style-Blogs oder auch richtige Editorials aus Modemagazinen und so, und das sind aber halt einfach nur People of Color, und es ist einfach so angenehm, wenn man selber mal so einmal so bewusst wird, dass man die ganze Zeit nur weiße Menschen überall sieht und dass man irgendwie sich da mal so richtig mal die Sichtweise durchrüttelt, und weil es auch einfach unheimlich schöne Fotos sind und es einfach, ja, man einfach mal so ein bisschen sich aus seiner Blase so rausbewegt, und das ist einfach so toll, wie viel man da irgendwie sehen kann. Das gibt es ja genauso bei einfach alternativ ist ein blödes Wort. Also einfach sozusagen bei nicht der Norm entsprechenden Körpern und so weiter. Und das ist dann irgendwie, ja, wenn es jetzt um, egal ob es jetzt um Fashion geht oder um Sexualität oder generell einfach sich zu zeigen. Und ja, das finde ich, das ist auch eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt, wenn es um so das Thema
Das ist bei mir auch ein bisschen eigentlich eher die Hoffnung. Also, dass sich das eher in die Richtung dreht, dieses sich veröffentlichen, dass man halt lockerer damit wird und sozusagen immer mehr Dinge als normal akzeptiert werden, weil sie einfach da sind und plötzlich halt sichtbar sind, genau, die vorher halt nicht sichtbar waren. Eigentlich lieben wir auch das Internet dafür, dass man so in so Bereiche reinschnuppern kann, sagst du ja selbst, die irgendwie vorher einfach weg waren oder fremd, und plötzlich sieht, eigentlich, das ist ja auch Normalität, ja, also das ist jetzt wieder so ein blöder Begriff, Normalität. Ich weiß, Normalität ist ein schwieriger Begriff, aber du weißt, was ich meine, also das ist
es ist einfach vorhanden, und
genau, es ist einfach da.
Wert angesehen zu werden, genau. Wobei da wieder, das hatte dann irgendwie noch jemand mir erzählt, dass er jemand kennt, der, als diese ganze Selfie-Debatte auf Twitter war, eben der schrieb, ich kann Fotos von mir überhaupt nicht ertragen. Und ich, also für mich ist sozusagen, also für mich schließen Selfies generell aus. Also sozusagen, das ist dann halt auch nochmal so ein Punkt, dass diese ganze Selbstdarstellung im Internet kann empowernd sein, aber wenn du sozusagen an diesem Punkt noch nicht bist, ist sie vielleicht dann auch einfach einschüchternd. Ja, oder deprimierend, wenn du siehst, ich komme überhaupt nicht an diesen Punkt, wo ich überhaupt mich auf einem Foto sehen kann.
Ja.
Gut, aber das werden wir auch nicht mehr auflösen.
Ja, ich habe es ein bisschen überwunden, habe ich ja eingangs erzählt, also sozusagen bei mir ist es ein bisschen besser geworden, immerhin.
Jetzt haben wir gar nicht mehr darüber geredet, über die Historie.
Über die Historie,
genau. Aber es führt vielleicht auch
genau, so weit. Es führt soweit nur der kurze Hinweis, wer sich mit der Historie von Selfies beschäftigen soll, Fotoautomaten.
Und Polaroids.
Fotoautomaten und Polaroids sind die historischen Hinweise. Du hast eben schon angerissen, dass du in Amerika warst.
Ja.
Und da wollte ich dich noch zu befragen, weil ich ja schwer neidisch bin, auch das zu deiner Frage, ob manche Leute vielleicht neidisch waren, dass du in Amerika warst. Ja, weil du warst in Kalifornien unter anderem und hast da das Computer History Museum besucht.
Weißt du, dass ich da nur drin war, weil du mich darauf hingewiesen hast?
Ich weiß. Also die Geschichte war eigentlich, du hattest im Internet gefragt, was man denn so machen kann, glaube ich.
Ich schrieb zumindest, dass ich da, ja.
Und genau, dann, in der Gegend sei es, und dann sagte ich, du musst natürlich ins Computer History Museum. Und das hast du dann natürlich auch gemacht. Und jetzt erzähl doch mal.
Wobei, ich war da ja nun mit dem Map. Ja. Das ist ja nicht geheim.
Ja.
Und also wahrscheinlich werden wir dann auch eh reingegangen. Der war auch schon mal drin gewesen.
Ja.
Meinte aber, das hat sich nochmal total krass verändert. Ja. Also die haben das offensichtlich, das muss relativ frisch ganz neu gemacht worden sein. Und die haben jetzt ein richtig, richtig ausgefeiltes, tolles Ausstellungskonzept. Also so ein, quasi wie so ein Rundgang ist das, der dann so, zuerst ist es sozusagen, dass man so in der Historie sich vorwärts bewegt. Und dann, wenn man dann so ein bisschen in der Jetzt-Zeit ankommt, dann gliedert es sich noch so nach Aspekten auf. Also zum Beispiel, da gibt es nochmal eine Ecke zu Speichermedien und eine Ecke zu, zu den Unterschieden. Dann gibt es natürlich am Ende irgendwie dann zum Internet und so weiter. Und es ist einfach so, dass die irrsinnig viele Exponate haben, die unheimlich gut erhalten sind. Also das ist einfach da von den Rechenschiebern und Abacus und also diese ganzen Geräte, dann haben die ja diese Babbage Engine Number 2, das war eher so eine mechanische Rechenmaschine, die ist riesig, die Babbage eben schon im 19. Jahrhundert, frühes 19. oder spätes 18. Und jetzt schieß mich tot.
Einfach überspielen, ne?
Ja. Schon komplett aufgezeichnet hat, und dann fingen sie sogar an, das zu produzieren, aber das hat natürlich viel zu lange gedauert, weil man einfach die Tools noch nicht hatte, und zwar hat ein Schmied eigentlich schon angefangen, diese ganzen Zahnräder und so zu erstellen, aber das war halt einfach noch zu aufwendig. Und dann wanderten diese Unterlagen von ihm ins Archiv, und in den 1980er Jahren hat dann in London ein Museumskurator von dem Museum, in dem diese Papiere eben archiviert waren und da wirklich komplett in Vergessenheit geraten, hat das wieder ausgegraben und hat gesagt, das bauen wir jetzt. Und dann hat es nochmal irgendwie echt 15 Jahre gedauert, und dann hatten sie tatsächlich die gebaut, und die funktioniert. Ich habe ein Video auch davon gemacht, das ist ein Riesenteil mit bestimmt so 12 Säulen mit so Zahnräder sind es eigentlich nicht, aber die sich dann immer so gegenseitig weiter drehen, und das ist also wirklich an einer Seite die Kurbel, und dann dreht sich alles so weiter, und damit kann man halt wahnsinnig lange Ableitungen ausrechnen, und die dann auch sogar noch, die werden dann auch noch auf eine Matrize graviert, damit man es dann gleich drucken kann, und das hat er sich halt irgendwie schon vor 200 Jahren ausgedacht, und er hat sich dieses ganze Ding ausgedacht, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja, und von diesem Teil wurde noch eins produziert, und das ist jetzt da. Und es gibt also von diesen nur zwei auf der Welt und nur eine einzige, die auch bedient wird, und das ist die da. Und die Babbage Engine Number 2. Und das ist schon allein echt krass. Ja, da machen sie halt auch Vorführungen, und das ist ja irgendwie ganz irre, dass es in den USA oft in diesen Museen und Zoos und Aquarien und was weiß ich, gibt es ja ein ganz großes Netz aus Volunteers, die mit unheimlich viel, da waren halt auch wirklich so Rentner, die sich irrsinnig gut auskennen und die dann da Führungen machen, und so richtige Geeks im positivsten Sinne, und und die haben halt dann die Lochkarten, Systeme, es ist also wirklich relativ lückenlos, was so die technischen Aspekte angeht, ob sie jetzt lückenlos sind, was die Wertschätzung der Personen angeht, die eine Rolle gespielt haben in der Geschichte. Das ist ja immer so ein Thema. An welcher Stelle taucht jetzt Ada Lovelace auf, und wie groß ist ihre Rolle, und tauchen noch andere auf, die es ja nun auch gab. Aber ich muss sagen, ich habe zumindest da über die, also eine neue Gruppe von Frauen, die einen nicht unwichtigen Anteil spielten, auch in der Computerhistorie, die...
ENIAC Girls?
Ja, genau, die ENIAC Girls. Die waren mir noch neu, muss ich zugeben. Also da, die, über die habe ich da erfahren und so. Ja, das
Genau, also kurz noch zu den ENIAC Girls kann man noch kurz was sagen. Das waren die Bedienerinnen der ENIAC-Maschine. Das war zu Kriegszeiten, Zweiten Weltkrieg. ENIAC war eine wichtige Rechenmaschine. Und da gibt es wirklich eigentlich viel zu sagen.
Die war doch irgendwie so
ich weiß,
Torpedo oder
ja, ich glaube, genau. Genau, also generell viel Rechentechnik. Also Rechentechnik hat ja so zwei Stränge. Das eine war Kryptographie und Kryptoanalyse und das andere.
Nicht Krypto, was
genau, und die ENIAC war, glaube ich, um ballistische Tabellen zu
berechnen. Genau, ballistische so Geschichten.
Genau, das haben früher ja Computer gemacht, was ja auch Frauen waren, die also schon, also das geht ja dann schon Jahrhunderte noch vorher los, wo einfach Tabellen zum Beispiel für Schiffe berechnet wurden. Die hatten dann so Tabellenhandbücher, wie sie ihre Kanonen ausrichten mussten und so eine Geschichten. Und je komplexer die Waffen wurden, desto mehr Berechnungen mussten angefertigt werden. Genau. Und da gab es eben diese riesen ENIAC, das war wirklich eine Riesenmaschine. Und das Spannende an der
ENIAC... Die brauchten ja teilweise 2 Tage, um eine Rechenaufgabe
einzustellen. Genau, um die einzustellen. Und die wurde eingestellt mit Kabeln, glaube ich, die musste so verkabelt werden, die ENIAC. Und das Interessante, ich habe einen sehr spannenden Artikel darüber gelesen. Damals gab es schon ein Foto, das zur ENIAC rumgegangen ist. Und da sieht man 2 Marineoffiziere oder so, die davor stehen. Und das Foto ist aber nur ein Ausschnitt von einem anderen Foto. Und das auf dem größeren Foto sieht man im Hintergrund die ganzen Frauen, die eigentlich die Maschinen bedienen. Und aber in dem Zeitungsartikel hat man sich entschieden, den Ausschnitt so zu machen, dass nur noch die 2 Männer zu sehen sind. Das sagt halt sehr viel aus, weil eigentlich die eigentlichen Programmierer der Maschinen waren halt wirklich Frauen. Und da gibt es halt, genau, die heißen halt ENIAC Girls, was auch so ein Begriff ist. Da lohnt es sich aber, da hinterher zu suchen. Da gibt es spannende Geschichten, da gibt es sogar auch noch Aufzeichnungen, wo die sich später nochmal dran erinnern und so.
Ja, genau. Ja auch
genau, also gibt es genau, ja. Noch so zeitgenössische Berichte, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ja, deswegen ahnte ich schon, dass du jetzt die nennen willst, weil die sind mir auch erst vor kurzem sozusagen über den Weg gelaufen. Wie groß kann man sich denn dieses Computer History Museum vorstellen? Ne?
Das ist lustig, weil das erscheint eigentlich relativ gedrängt. Aber so viel, wie es da zu sehen gibt, kann es nicht so klein sein von der Grundfläche. Ja. Aber es ist so, was es so diese Aufteilung angeht, muss man sich das so ein bisschen vorstellen wie die IKEA-Ausstellung, nur kleiner, aber halt, dass du mit so Laufwegen so im Kreis durchgeführt wirst irgendwie. Dass du quasi wieder am Eingangspunkt sozusagen rauskommst und dann geht es halt so ein bisschen durch die Geschichte, also sozusagen eben nach den Lochkarten und den Riesencomputern wie ENIAC kommen dann halt so langsam so dann diese Systeme, die sie dann in den Büros hatten, so in den 50ern, die IBM 360?
Die waren, ich weiß nicht, ob die schon im 50er waren.
Nee, das war später, genau. Ja, aber die dann so, also halt diese Meilensteine, aber wirklich sehr, sehr detailliert, also ist, das hat mich unheimlich fasziniert, also.
Genau, also ich kann das auch nur sehr empfehlen, sich so ein Computer-History-Museum anzugucken. Man muss dafür nicht unbedingt nach Kalifornien
fliegen. Es gibt schon noch andere.
Genau, also auch in Berlin gibt es ja das Technikmuseum. Das hat jetzt nicht so viel Computertechnik, aber hat es auch. Schon im Eingangsbereich gibt es einen riesigen Webstuhl, der mehr mit Computertechnik zu tun hat, als man denkt. Ich versuche nämlich gerade herauszufinden, ob das auch so ein Lochkartenwebstuhl ist, weil ja Lochkarten...
Man sieht aber keinen Webstuhl, aber die haben diese Lochkarten, mit denen man die Webstühle programmiert hat, die haben sie auch im Computer History Museum. Ja. Und so diese Muster und ich glaube, sie erklären das auch relativ gut. Es ist wirklich so viel da drin, dass irgendwie meine ganze Erinnerung so ein bisschen verschwimmt. Ich habe unheimlich viele Fotos gemacht, von denen ich jetzt nicht mehr genau weiß, was sie zeigen. Toll. Aber ich kann sie ja vielleicht dann doch irgendwann mal auf Flickr hochladen und du kannst dann recherchieren, was eigentlich drauf ist.
Sehr schön. Ich kommentiere dann so.
Du kannst sagen, ja, das ist hier.
Ja, genau.
Ja. Aber es war irrsinnig beeindruckend und also das Tolle ist halt wirklich, dass sie so unglaublich viele Exponate haben. Sie haben dann auch, es gibt eine Ecke mit Robotern, es gibt irgendwie eine ganze Ecke für diesen Jeopardy-Computer, Der Computer, der irgendwie Menschen in Jeopardy schlagen kann. Ah, okay. Da geht es so um so künstliche Intelligenz und Lernfähigkeit, aber das ist auch wirklich nur so sehr spezialisiert. Also sie tun schon die Historie so ganz in der Breite und dann so bei den späteren Abteilungen ist es dann halt so, dass sie dann mit verschiedenen Speichermedien und dann gibt es nochmal was speziell zu Silicon Valley. Da gibt es dann auch immer wieder kleine Videos und es ist unheimlich multimedial und also das ist wirklich eine ganz, ganz neu gemachte State-of-the-Art-Ausstellung und da muss man echt sagen, es ist schade, dass es so weit weg ist, weil das ist... Aber gut, es ist halt auch... es ist halt in Mountain View. Und naja, keine Ahnung, was da so. Und im Foyer ist, glaube ich, das Google Street View Auto ausgestellt. Und da gibt es noch so eine interaktive Google. Ich habe mir das nicht mehr so genau angesehen, weil wir waren da so lange drin, dass es dann irgendwie zugemacht hat. Aber ich nehme an, da ist schon auch ein bisschen Geld von Google reingeflossen. Ich meine, das ist, es ist halt in Mountain View und dann. Wo das Google-Wi-Fi nicht ging. Da ist man in Mountain View, Kalifornien und will sich irgendwie in das angebliche stadtweite Google-WLAN einloggen und es hat nicht funktioniert.
Es ist skandalös.
Es ist skandalös,
Das, gut, also falls mir jemand hinfährt und drauf einsteht, es gibt kein WLAN da. Ansonsten, falls,
das Computer History Museum hat natürlich ein funktionierendes WLAN. Ne?
Also ansonsten, falls man nicht ganz so weit reisen will, in Berlin Technikmuseum, in München gibt es ja ein Technikmuseum, das relativ groß ist. Ich glaube, da gibt es schon deutlich mehr anzugucken. Ne?
Und hier Freund Tante hat doch irgendwie von dem Oldenburg.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja. In Oldenburg gibt es ein Computerspielemuseum.
Stimmt, sagen Computerspielemuseum, aber das war auch sehr cool.
Ja,
das gibt auch eine Video- und Computerspieleabteilung in dem Computerspielemuseum. Also es gibt eigentlich zu jedem Aspekt irgendwie noch eine Ecke und das Tolle ist einfach nicht, dass sie so viel...
Ich wollte doch jetzt gerade erzählen, dass es hier auch schöne Sachen gibt.
Ich weiß, es ist langweilig, davon zu schwärmen, wie toll das ist. Also es ist... mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht erzählen. Also weil ich jetzt, es waren so viele Details, dass ich jetzt leider nicht noch irgendeinen,
ich habe auch in der Tat
das Detail zum Besten geben kann, weil das ist in meiner Erinnerung alles schon so verschwommen.
Ich habe auch in der Tat vor, einmal hinzufahren, weil ich ja eigentlich, wenn ich mal irgendwie Zeit habe, noch an meiner Dissertation arbeite über Computergeschichte mit. Und da kommt man eigentlich nicht drum rum, da mal hinzufahren und sich die Sachen dort anzugucken. Aber ist halt weit weg. Und man braucht, glaube ich, auch eine Weile, um dann irgendwie dort irgendwie durchzugehen. Ansonsten, wenn es einem die Computermuseen in Deutschland nicht reichen, fast noch erreichbar ist das in London, weil es ja gar nicht so teuer ist, da hinzukommen. Da war ich ja Anfang dieses Jahres mit so einer Nerd-Reisegruppe. Da sind wir wirklich nach London geflogen, in diesem Keynes West Flughafen. Und da fällt man fast sozusagen in dieses, da gibt es ja Bletchley Park und im Bletchley Park ist auch ein von eher so älteren Menschen betriebenes Computermuseum. Und das ist auch wirklich großartig, weil die auch alle einschalten. Also die haben ganz alte Mainframes da und machen die alle an und lesen dann da von Lochstreifen ein und erklären einem das und so. Das war wirklich toll.
Das ist toll.
Also wenn du sowieso mit Nerds, die alle einschalten und so, das war schon auch wirklich beeindruckend. Das hat auch wirklich Spaß gemacht.
Ja, das gab es da nicht.
Genau.
Nur die Babbage Engine haben sie vorgeführt. Aber was ich dann nochmal festgestellt habe, ist, wie schön... Also für mich, weil es einfach diese alten Geräte sind. Ja. Also die haben so eine solche Faszination aus. Also ich weiß nicht. Diese ganze alte Technik, auch die riesigen Kassetten und Spulen und mit was das alles halt irgendwie, was da alles die Speichermedien waren und so. Und das entfaltet so eine ganz eigene Ästhetik. Also das fasziniert mich doch immer wieder.
Ich finde, es hat immer so ein bisschen was von so Stanley Kubricks 2001.
Ja, natürlich. Ich denke, das ist auch der Grund, warum, also ich meine, die Ästhetik war natürlich irgendwie in ihre Zeit eingebettet und die kommt ja auch nie aus dem Nichts. Also das ganze Form follows Function ist ja schon damals so ein bisschen so eine Mogelpackung gewesen, weil auch die haben natürlich bestimmte Formvorstellungen gehabt und bestimmte ästhetische Vorstellungen, die da eingeflossen sind. Ja? Und das ist ja bei jeder Technik oder bei jedem Design ist das so, es ist nie so ein, wir machen das jetzt mal nur ganz funktional. Ja. Es steckt immer eine gewisse ästhetische Vorstellung dahinter, die in irgendeiner Weise mit dem ganzen Design der Zeit verknüpft ist. Und dann ist es natürlich wenn du dann so Computer siehst, die so aussehen, als würden Menschen, die aus Mad Men kommen, sie bedienen, ja, das ist halt einfach irgendwie, ja.
Ja, Mad Men, genau, das ist auch so diese, da gibt es in Mad Men der Serie, taucht ja auch immer so ein Kopiergerät auf.
Ja.
Genau, das ist so, ja, genau.
Das ist auch das Faszinierende, dass man über diese, okay, wir wollen jetzt nicht einfach über Mad Men zu reden, ja, weil dann werden wir bis morgen früh nicht fertig, aber dass einem dann erstmal jetzt so klar wird, wie früh das eigentlich auch schon angefangen hat und man das dann irgendwie, das besser einsortieren kann. Das,
um von Mad Men gleich wieder weg zu sein, wusstest du, dass die Mad Men-Macher um eine Serie pitchen, in der sie die frühe, die NASA-Frühphase sozusagen Mad Men-artig aufarbeiten wollen?
Ich meine, das hätte ich schon mal gehört.
Ja, also das wäre der Traum.
Genau. Der feuchte Traum.
Der feuchte Nerdtraum. Von den Mad Men-Machern so eine NASA-Serie mit, ich glaube, so um die Mondlandung herum irgendwie. Mhm. Genau. Aber wir sind ja gerade, um jetzt die nächste Kurve zu kriegen, wir sind ja gerade bei Computerhistorie und wir hatten das letzte Mal ja auch etwas Computerhistorisches angerissen. Ja, da habe ich dir ein Buch empfohlen.
Du hast mir ein Buch empfohlen. Ja, wir haben im Prinzip, wir sind über die Retro-Spiele, über das Computerspielmuseum, sind wir ja zum Thema Nerd-Historie. Deswegen, wir knüpfen mit allen Themen, wie ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, knüpfen wir an den letzten Podcast an. Und so auch jetzt, weil Leitmedium hatte mir ein Buch empfohlen und dann hat er es mir zum Geburtstag geschenkt.
Genau, obwohl du das natürlich schon hattest als E-Book oder irgendwie so. Aber ich bin ja
habe ich es revealed.
du warst betrunken, deswegen hast du es mir so gesagt, das habe ich doch schon als E-Book, aber ich freue mich trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, da war ich bestimmt betrunken. Ich hatte Geburtstag, muss man hier zu meinen Verteidigung sagen. Da darf man auch schon mal was trinken.
Ja, das Buch lag auch schon lange, glaube ich, bei mir rum.
Ach so, das war gar nicht für mich geklärt.
Doch, nein, das lag ja, aber du hast ja nachgefeiert, deinen Geburtstag. Irgendwas
so
war.
So eine Woche.
Ich hatte das Buch, ich hatte das Buch einfach schon lange für
dich. Nein, das stimmt nicht. Das war nicht an meinem Geburtstag, sondern das war schon Ende August.
Das war Sommerabschlussparty.
Das war Sommerabschlussparty.
Genau.
Deswegen das war nämlich gar nicht auf meinem Geburtstag.
Genau, deswegen habe ich jedenfalls das Buch schon länger gehabt. Habe dir es geschickt. Also nochmal, es ging um das Buch Ready Player One von Ernest Cline. Ich musste mir das extra ablesen. Ich kann mir aber keine Namen merken. Und bei mir ist es jetzt schon so lange her, dass ich jetzt schon fast Schwierigkeiten hätte, die Story zusammenzufassen. Vielleicht kannst du das?
Also, es ist sozusagen eine Sci-Fi-Dystopie. Wir befinden uns in einer Zukunft, die so 70, 80 Jahre in der Zukunft von heute. Und es ist quasi, es spielt so ein bisschen Peak Oil und also die Welt ist eine absolute... es gibt nur noch wenige Reiche oder, naja, das wird nicht so klar. Auf jeden Fall gibt es ganz, ganz viele Leute, die irgendwie darben, weil es irgendwie einfach, die Ressourcen sind einfach verbraucht und die Leute finden eigentlich ihr Glück fast nur noch in der Oasis, was so eine Art Internet meets Second Life meets Holodeck in super realistisch. Irgendwie man hat dann so wirklich Visor und Datenhandschuhe oder auch ganzen Anzug, je nachdem wie viel Geld man da hat irgendwie. Und das ganze Leben findet eigentlich in dieser Oasis-Welt statt. Und eine Sache, die ganz viele Leute umtreibt, ist, dass der Erfinder dieses Super-Internets, dass der ein ganz großer, also er war auch ein Spielemacher, also Videospielemacher. Und er hat ein großes, sozusagen weltweites Spiel zu seinem Tod ausgerufen oder in eine Competition, einen Wettbewerb, das Easter Egg zu finden, das er in dieser Oasis, in dieser unglaublich großen, ausufernden Cyberwelt versteckt hat. Und das... So ist halt klar, dass er war ein Zeitgenosse von uns jetzt quasi, von uns heute. Er war ein Jugendlicher in den 80er Jahren und hat dann so über die 90er und 2000er wurde er zum super, super reichen Multimillionär mit seinen Videospielen und es ist klar, dass er der ein Riesen, er ist sozusagen, er ist der Super-Nerd. Also Er ist auch so, jedes Nerd-Klischee wird da irgendwie wahr. Er war so introvertiert und irgendwie so leicht, so, also wirklich, eigentlich finde ich auch ein bisschen blöde Stereotype über Nerds, wo jetzt schon meine Kritik ansetzt an dem Buch, dass er halt wirklich auch so richtig so ein bisschen der Soziopath, der aber dafür alles gesammelt hat, was es nur gab. Also seine Leidenschaft gilt der Kultur der 80er, also die Videospiele der 80er, die Musik, die Filme. Und darüber, dass sozusagen ganz klar ist, dass diese ganzen Dinge, die er so geliebt und gesammelt hat, also diese Videospiele und Filme und so weiter, dass die Teil dieses Rätsels, um das Easter Egg zu finden, sein müssen. Mhm. Und deswegen müssen alle, die sich an dieser Jagd beteiligen nach dem Easter Egg, müssen das alles irgendwie lernen und auswendig lernen. Und dadurch tut dieses Buch halt dieser Kultur huldigen, weil dann natürlich ganz viele Insider ausgegraben werden, die irgendwie Teil von Rätseln sind. Und das geht also wirklich in irgendwelche Magazine über Rollenspielsysteme oder ja, es geht um Dungeons and Dragons und so weiter. Und das ist halt alles Teil von diesem. Und dann gibt es halt den Protagonisten, der natürlich Teil dieser Jagd ist und der auch so ein stereotyper Nerd ist. Und dann gibt es da irgendwie noch diese ganzen anderen Leute, die nach dem Easter Egg jagen. Und dann ja, gibt es natürlich noch die Mega Corporation, die darf ja auch nicht fehlen. Die will natürlich das Easter Egg für sich gewinnen, weil wer das Easter Egg findet, der wird irgendwie der Herrscher über die Oasis. Und die böse Mega Corporation will das natürlich alles kommerzialisieren und dann ist es nicht mehr gratis. Und die ganzen guten Menschen, die hehren Ideale verfolgen, die das Easter Egg haben, weil die wollen natürlich, dass es für alle frei bleibt. Und das ist natürlich so ein bisschen auch
eine Netzneutralitätsdebatte.
Das ist ganz, ganz, also sehr zugespitzt, so ein bisschen und sehr, sehr schwarz-weiß malerisch irgendwie die Debatten, die wir jetzt natürlich irgendwie auch real haben.
Ja.
Und gleichzeitig tut das Buch damit natürlich irgendwie diese Nerdkultur so ein bisschen huldigen. Man hat eigentlich fast das Gefühl, da hat sich jemand mal wirklich sich hingesetzt und gesagt, wie kann ich über all diese Dinge schreiben, die ich in den 80ern so geliebt habe, aber gleichzeitig einen fiktionalen Kontext darum basteln, der in irgendeiner Weise als Sci-Fi-Buch funktioniert. Und dass es funktioniert, das muss man schon sagen.
Ja.
Das liest sich irgendwie amüsant, aber ich habe mich zwischendurch immer wieder so aufgeregt, weil dadurch, dass wir diesen männlichen Protagonisten haben und dann haben wir dieses Supergenie, den Mega-Nerd, der das alles sich ausgedacht hat und der das alles programmiert hat und der ist natürlich auch ein Typ und es geht dann noch um seine Freundesbeziehung zu seinem besten Freund aus Jugendtagen und Kompagnon in der späteren Firma. Da hat man wieder das geniale Entwickler-Duo. Das ist, und das sind so absolute Nerd-Mythen, die einfach durchweg männlich sind. Und wo halt sozusagen da findet dann so eine popkulturelle Geschichtsschreibung rund um sozusagen, ob du es jetzt Geek-Kultur nennen willst oder wie auch immer du es, also im Prinzip geht es um Popkultur.
Wir können ja mal ganz kurz
Wir
können ja mal ganz kurz eine Spoilerwarnung aussprechen. Weil
ja, man kann jetzt nicht wirklich darüber reden,
so, ohne also, Spoiler. Also, wer das Buch noch lesen möchte und es spannend finden möchte, sollte jetzt abschalten und danach wieder einschalten. weil wir müssen jetzt sozusagen über den Ausgang irgendwie des Buches reden und so, ansonsten können wir uns nicht weiter unterhalten.
Ja, es gibt natürlich da noch so ein paar Enthüllungen im Laufe, weil ich meine, das ist ja nun so, dass die ganzen Leute treffen sich in der Oasis, so wie Second Life-mäßig oder wie im Internet und dann, das heißt, sie wissen nicht wirklich, wer da real jetzt irgendwo in seiner Kammer sitzt, hinterm Visor und natürlich ergibt es sich dann noch, dass Leute nicht die sind, die sie zu sein scheinen. Und und da werden wir jetzt wahrscheinlich was enthüllen müssen.
Genau, also Piep, so ab jetzt wird enthüllt. Also ich erinnere mich erstmal nochmal an meine Lektüre, beziehungsweise ich habe es gehört als Hörbuch, was sehr kurzweilig war. Ich habe gehört, die, das hatte ich euch letztes Mal schon erzählt, die englische Version spricht Will Wheaton, was insofern lustig ist, als dass der selber auch vorkommt in dem Buch.
Ja.
In einer unwichtigen, aber prominenten.
Ja, er ist irgendwie was? Der
Community-Fürsprecher oder
irgendwie. Der Community-Sprecher der Oasis,
genau.
Will Wheaton und Cory Doctorow.
Genau, genau.
Aber fällt dir was auf?
Ja. Nein. Ja, es sind zwei Männer, richtig.
Es sind zwei Typen.
Genau. Jedenfalls Will Wheaton liest es im Englischen, im Deutschen ist es auch recht angenehm gelesen. Und ich hatte dir das geschenkt und dann hast du immer so Zwischenstands... Und jedenfalls, ich mochte das Buch, muss ich einfach sagen. Ich habe das so gelesen und ich habe jetzt nicht so den Fokus wie du erstmal beim Lesen und habe das so gelesen und fand das einfach wirklich sehr kurzweilig und spannend.
Auch.
Und auch spannend.
Ja,
so.
Ja, ist auch spannend.
Und dann hast du das gelesen, hast immer so Zwischenstandsberichte gemacht und ich dachte schon so, jetzt kommt die feministische Kritik von Autofokus und oh nein, sie wird mir das ganze Buch kaputt reden. Und, und ich habe zu dir immer gesagt, warte mal bis zum Schluss, dann passiert noch was. Weil am Schluss sich zumindest herausstellt, und das wirst du mir jetzt wahrscheinlich gleich kaputt reden, dass der Freund des Protagonisten eine Frau ist.
Ja.
Eine lesbische, glaube ich sogar. So wird das so ein bisschen so...
Sie ist, oder und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sie ist eine lesbische, dicke Woman of Color.
Ja.
Ja. Lesbische, dicke Woman of Color.
Du meinst, es fehlt nur noch, dass sie jetzt im Rollstuhl sitzt oder so sagst du das jetzt.
Das spricht halt einfach ein bisschen dafür, dass er jetzt nochmal sozusagen sich irgendwie rettet dadurch, dass er, das ist, die Figur ist dann durchaus sympathisch und deswegen muss man auch sagen, nein, es geht nicht darin auf, dass er das jetzt nochmal so, dass er sie nur als Funktion benutzt, dass das jetzt alles voll okay ist, ja, und dass er jetzt nochmal alles in sein Buch integriert hat, was irgendwie ihn zum besseren Menschen macht. Ganz so simpel ist es nicht, weil die Figur ist durchaus spannend. Aber diese Häufung von diskriminierenden Faktoren ist einfach so ein bisschen auffällig und das ist so ein bisschen... Ja, dass man sagt, wollte er wirklich eine schwarze Frau als Figur integrieren? Ist er interessiert daran? Hm. Ja? Hat er überhaupt ein Interesse daran, eine wirkliche, komplexe Frau, die halt außerdem auch noch of color ist, zu schreiben? Oder ist die jetzt einfach nur ein Feigenblatt?
Hm.
Und dann ist es Scheiße.
Hm.
Ja, und es ist ein bisschen an der Grenze. Also dann ist es so, ich zeige jetzt nochmal, wie cool und weltoffen ich bin. Die Figur macht Spaß, also sie ist am Ende sympathisch und es macht auch irgendwie, es geht auch irgendwie auf. Andererseits ist es dann auch wieder so dieses, ihre Mutter hat ihr gesagt, sie soll irgendwie sich als weißer Mann ausgeben, weil offensichtlich in 80 Jahren die Welt immer noch so scheiße ist, dass irgendwie Women of Color keine Chance haben, ernst genommen zu werden. Und deswegen geben sie sich jetzt in der Oasis als weißer Mann aus. Was halt auch so ein bisschen, okay, das ist erstmal, okay, Dystopien ist ja inhärent, dass sie nicht die Zukunft zeigen, sondern die Jetztzeit. So, ne? Aber trotzdem, man ist so ein bisschen... Sie findet zwar eigentlich das dann von ihrer Mutter doof, macht es aber trotzdem, wo man dann auch so, ich weiß nicht, ist es so ein bisschen, ich denke mal, ich sag mal, da ist das Buch einfach nicht ganz so komplex, wie das Thema vielleicht ist. Also, ja. Aber ehrlich gesagt, das finde ich gar nicht so, ich finde, das tut weder, das ändert, also an den Dingen, die mich gestört haben, ändert das nicht so viel. Ich fand das als Move lustig und das macht es am Ende auch nochmal, das lockert es nochmal auf. Wie gesagt, es bleibt trotzdem dieser Feigenblatt-Eindruck so ein bisschen, aber das ändert nichts an diesen Dingen, die mich gestört haben, die aber vielleicht gar nicht mal so sehr, also vielleicht bin ich da ein bisschen unfair gegenüber dem Buch, weil das was ist, was ich in einem größeren Kontext beobachte.
Mhm.
Und zwar ist es dieses, Nerds oder Geeks reden und dokumentieren ihre Kultur sozusagen, das wird jetzt historisch. Ich meine, da reden sie über die 80er, die sind jetzt schon eine Weile her. Und das heißt, es wird Geschichtsschreibung. Hier passiert Geschichtsschreibung, egal ob das jetzt so ein fiktionales Buch ist oder ja. Und ich habe die Befürchtung, und man sieht es einfach, dass da sich so bestimmte Narrative durchsetzen, bei denen wieder Männer über Männer reden und Männer Dinge dokumentieren, die Männer gemacht haben. Natürlich nicht nur, das ist nie so einfach, aber es ist leider, setzen sich da Muster vor, die wir halt irgendwie auch schon in der Geschichtsschreibung generell immer noch finden, und dann braucht man sich nur mal so ein bisschen auf der Wikipedia umzusehen, wie es da so ist, und dass dann manchmal da eben auch noch zu wenig irgendwie dokumentiert wird, was eben Frauen getan haben. Und das ist einfach, das ist ein strukturelles Problem, und das findet sich auch in diesen Diskursen wieder, und da frustriert es mich halt einfach vielleicht mehr als an anderen Stellen, oder es ist einfach so, dass ich mich damit gerade beschäftige und dann halt einfach sehe, okay, hier wiederholen sich gerade die Dinge, die du irgendwie sonst auch hast.
Also ich kann das...
Und das muss ich noch kurz sagen, es ist dann so, dass dieser Protagonist dann irgendwie aufzählt, was er sich irgendwie alles reingezogen hat, und dass er selber ja so ein großer Fan geworden ist von diesen ganzen Dingen, von denen eben unser Mastermind-Fan ist, und dann zählt er 3 Seiten lang Videospiele und Filme und Autoren und Musiker, Bands auf, und okay, es gab vielleicht noch ein paar Namen oder Sachen, die ich nicht kannte, aber all in all gab es auf diesen 3 Seiten fast keine Frauen, ja. Ob das jetzt, klar, es gibt natürlich Filme wie Star Wars, da gibt es auch Frauen, aber aber das ist trotzdem, ja. Und nicht mal bei den Bands, und es war echt so, dass ich dachte, das kann überhaupt nicht sein, ja. Weil wenn man dann so 80er Bands aufzählt, dann ist es jetzt nicht so, als hätte es jetzt so einen riesen Unterschied, also naja, es ist, und dann sind die ersten Frauen, die er erwähnt, so auffällig, sind... Er hätte sich so viele Videos von Cute Girls on YouTube angesehen, die auf der Ukulele 80er-Jahre-Hits nachspielen, ja? Und das ist halt einfach so typisch, die Cute Girls on YouTube, ja? Die irgendwas nachspielen, und das ist so... Da muss ich es erstmal wieder zumachen.
Ich wollte gerade sagen, hast du überlegt, es mal wegzulegen, deswegen? Das klang so.
Ich immer wieder weggelegt, ja, deswegen.
Okay.
Weil das einfach so, und dann kommt dieses Narrativ von diesem Supermastermind, ja? Und natürlich ist er auch ein Typ. Und ich sehe ja auch, es haben, also, oder wenn es um Rollenspielrunden oder weiß ich nicht, an was er sich dann so erinnert. Ich weiß, dass diese Kultur viel von Männern geprägt und gelebt wurde und von den Jugendlichen in den 80ern oder 90ern, und dass viele Videospiele gespielt haben und dass die sich dann wiederum an ihre Runden erinnern, und da waren Jungs, und aber eben nicht nur. Also das ist halt der Punkt, nur weil Frauen vielleicht nicht in der nicht 50% waren oder weil sie nicht in der Mehrzahl waren, heißt es nicht, dass sie nicht da waren. Ja? Und das ist einfach was. Und dann werden sie, und in der Erinnerung verschwinden sie dann auf einmal ganz.
Okay, ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, was du sagst. Du sagst, natürlich war es nicht so, dass Frauen die sichtbare Mehrheit oder auch nur die Hälfte aktiv beteiligt waren in bestimmten Bereichen, aber sie waren da. Und während man schon eigentlich ja kritisch darüber diskutieren muss, warum sie so wenig waren, kommt in der Geschichtsschreibung, die wir jetzt ja auch vollziehen, wenn wir Computermuseen bauen und Bücher schreiben, also beziehungsweise wir das rezipieren, verschwindet es plötzlich dann ganz so, weil es nicht so gut in die Geschichte passt. Das passt ein bisschen zu diesem Bild, über das wir vorhin gesprochen haben, mit diesen ENIAC Girls, wo ja, das war ja schon zeitgenössisch, ja? Ja. Also da wurde halt ja schon im Bericht, im Zeitungsbericht, halt während es die ENIAC Girls gab, wurden sie schon ausgeblendet, weil sie halt nicht richtig passten, weil der Ingenieur war natürlich immer der Mann, also die Hardware wurde immer gebaut von Männern, ja, und Programmieren war eher eine weibliche Tätigkeit.
Ja, bis es prestigeträchtig war, und auf einmal merkten sie, oh, das ist ja von der Hardcore-Stadt, und dann haben es die Männer übernommen.
Genau.
Da gibt es dann, das ist auch interessant, was dann aus den Enik Girls passiert. Sie sind, die wurden dann natürlich dann alle sozusagen irgendwann dann entlassen aus diesen Tätigkeiten, genau, weil die Männer dann plötzlich die Programmiertätigkeit übernommen haben. Ich kann das aber, also eben für mich war dieses Enik Girl Bild war so eine Erleuchtung irgendwie. Ja, diese beiden Fotos, diese Montage, weil ich dachte so, boah, krass, ja. Weil ich ja viel alte Literatur auch irgendwie mir angucke und da hätte ich wahrscheinlich erstmal nur einen Zeitungsartikel gesehen, wo dieses eine Bild drin wäre und das wäre die Geschichte, die ich dann gesehen hätte. Zwei Männer, die den Computer bedienen und plötzlich sehe ich das größere Foto, wo hinten eigentlich die programmiert wird. Und insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, diese Forderung zu sagen, das ist schon blöd genug, dass es diese ungerechte Verteilung da gab. Und wenn man die dann aber auch noch totschweigt plötzlich, also sozusagen ganz ausblendet, dann ist das einfach zu viel. Insofern kann ich da natürlich völlig, völlig mitgehen bei der Kritik.
Und in dem Buch ist es halt auch noch so, nein, das ist ja schon halt geschrieben, aber es ist halt schon, dass es mit sehr vielen Stereotypen arbeitet. Ja. Und dann ist halt unser Protagonist, der beschreibt sich ja erst selber, also so ein bisschen so, er ist arm, er ist irgendwie dicklich und dann im Laufe des Buches ändert sich das ja. Aber er wird dann irgendwie da der Star der Oasis, weil er irgendwie so gut ist in diesem Spiel und dann ist er irgendwie, hat er Zeit, sich so ein bisschen dann zu trainieren. Das ist dann so der Nerd-Traum, der wird dann irgendwie so auf einmal irgendwie...
So ein bisschen Rocky-mäßig, ja, so die Treppen hoch und runter.
Ja, so ein cooler Typ. Ja. Und außerdem gibt es ja dann noch diese Frau. Weil es ist ja nicht so, als gäbe es nicht auch noch eine Frau, die an diesem Spiel eben teilnimmt und da super gut drin ist und total beeindruckend. Ja, aber die erfüllt halt dann auch schon wieder das so ein bisschen Manic-Pixie-Dream-Girl-Ding. Ja. Also sie ist halt... schon auch eher dazu da, um ihn zu einem besseren Typen zu machen. Also sie ist seine Motivation und eigentlich will er doch im Endeffekt immer nur sie wiederhaben.
Ja, genau. Also es gibt noch eine Frau, die aber in der Geschichte eigentlich dafür da ist, die Romanze zu ermöglichen in der Story.
Also sie ist zwar selber auch voll badass und ganz super, aber natürlich wird am Ende auch von ihm alles aufgelöst und er ist der Typ, mix zu viel mit Englisch gerade. Ich wollte gerade sagen,
das ist in Ordnung.
Der den Tag rettet. Naja, aber und das macht er ja eigentlich letzten Endes alles nur, weil sie dann auch gefährdet ist oder weil er halt einfach sie beeindrucken will. Also das ist, sie ist schon ganz nett beschrieben, aber letzten Endes ist sie dafür da, um ihn besser zu machen. Das ist ja so ein bisschen...
Ja, um ihn besser zu machen, einfach halt, um ihn glücklich zu machen.
Ja, ja. Aber ja, und zu einem besseren Menschen.
Ich muss jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob es so gut passt, aber ich muss nochmal auf den Bechdel-Test zu sprechen kommen. Ich glaube, den haben wir nämlich letztes Mal, den habe ich nämlich seitdem erst gelernt. Den kann man ja auch aufs Buch anwenden. Also der Bechdel-Test stammt aus einem Comic, glaube ich.
Nee, es ist eine Comiczeichnerin, die den erfunden hat.
Genau. Also der
kann auch sein, dass sie das erste Mal in einem Comic geschrieben hat. Das ist Alison Bechdel. Mhm. Und ja, das...
Ich gebe mir mal mit meinen Worten wieder, du wirst wahrscheinlich das noch präzisieren können. Der Bechdel-Test für einen Film ist sozusagen eine interessante Bewertung, was für eine Rolle Frauen in dem Film spielen, so nehme ich das wahr. Und zwar guckt man sozusagen, es gibt drei Kriterien, gibt es mindestens zwei Frauen, die einen Namen haben. Genau, gibt es mindestens zwei Frauen, haben diese Frauen einen Namen und interagieren diese Frauen miteinander.
Ja, und sprechen sie über etwas anderes als einen Mann.
Genau, sprechen sie über etwas anderes als einen Mann. Ich würde es noch ein bisschen erweitern. Oder andere typische Stereotype, Frauenthemen wie Shopping oder irgendwie sowas. Genau, aber weil es gibt so Filme, die sind dann so irgendwie grenzwertig. Ja. Aber wir können es mal so lassen. Genau, also es gibt es in einem Film zwei Frauen, die einen Namen haben, miteinander kommunizieren und zwar über etwas anderes als amoröse Liebesbeziehungen, ja, oder irgendwie über Männer. Und man stellt fest, dass man wirklich Schwierigkeiten hat, dass einem ein Film einfällt.
Wobei, ich habe neulich auch gerade nochmal dazu gelesen, dass natürlich nicht jeder Film, also ich will jetzt gar nicht irgendwie da Hollywood in Schutz nehmen, das ist schon katastrophal, aber zum Beispiel jetzt der Film, der neue mit Sandra Bullock, der erfüllt den natürlich auch nicht. Mhm. Und trotzdem steht da ja eine Frau im Mittelpunkt. Mhm. Also Aber da ist halt nur eine Frau. Hm.
Ja, ja.
Aber das ist, die muss man dann, solche Filme muss man natürlich eigentlich so ein bisschen davon ausnehmen. Ja.
Trotz dessen fällt ihm halt plötzlich auf, wie krass das eigentlich ist, dass eigentlich alle handlungstragenden Rollen immer von Männern besetzt werden, ja. Es sei denn, man braucht eine Frau. Ja? Und das kann man natürlich auch auf Bücher anwenden. Jetzt in dem Fall wäre es zum Beispiel spannend, es gibt zwei Frauen. Ich weiß gar nicht, wie doll die miteinander interagieren in dem Buch.
Geht so,
genau. Das würde, ich glaube, der würde so gerade so, das wäre schon so ein Grenzfall. Das kann ich aber nur empfehlen. Also was habe ich denn, als jetzt habe ich gerade ich habe hier so Blockbuster geguckt, den alle empfohlen haben und wo ich total enttäuscht war. Es war nicht Gravity. Gravity wäre auch durchgefallen, aber ist auch kein Wunder bei zwei Schauspielern.
Ja, genau, das ist
der
Punkt.
Das war so ein Act. Nicht Transformers, sondern
Pacific Rim
würde mit Ach und Krach beim Bechdel-Test durchfallen.
Das stimmt.
Und zu Recht.
Ja, wobei die weibliche Hauptfigur wird durchaus nicht, also in manchen geek-feministischen Kreisen wird die jetzt durchaus interessant angesehen.
Und ja.
Also ich finde die auch nicht schlecht. Also die, ich finde, man darf dem Film nicht Unrecht tun. Der ist nicht so simpel, wie er auf den ersten Blick aussieht.
Oh mein Gott, ich fand den Film ganz, ganz furchtbar.
Also ich hatte erstmal einfach nur viel Spaß darin.
Ja, wirklich? Okay. Ja.
Aber ich habe auch ehrlich gesagt, wirklich bin da mit so einer Erwartungshaltung rangegangen, die, ich will jetzt nicht sagen, es war eine niedrige Erwartungshaltung, sondern einfach, ich habe eine bestimmte Sache erwartet und die habe ich bekommen.
Ja.
Und die wollte ich auch. Und,
ja. Unterhaltung.
Ja, aber ich finde, aber das führt ja so nicht zu weit. Das machen wir in einer anderen Folge.
Okay, das machen wir in einer anderen Folge. Wir sind auch schon wieder bei 1,30 ungefähr, was super ist. Wir können ja nochmal überlegen, ob wir alles besprochen haben. Wir haben über Selfies und Shelfies gesprochen, sehr lange, über das Computermuseum. Gibt es noch was zu Ready Player One zu sagen?
Nee, wie gesagt, es geht mir, ich fand das jetzt gerade so symptomatisch, das Buch, das passt in so Eindrücke, die ich in letzter Zeit an verschiedenen Ecken gewonnen habe. Und das war dafür auch wieder so ein typisches Beispiel, nämlich dass irgendwie sozusagen Männer so bestimmte Nerd-Mythen reproduzieren, während sie die popkulturelle Geschichte und also was ist Tech-Geschichte, das ist Popkulturgeschichte, digitale Kulturgeschichte, während sie das dokumentieren, tun sie gleichzeitig da aber so Mythen reinschreiben, mit denen sie sozusagen Frauen irgendwie unsichtbar machen. Und und das ist, da hatte ich auch neulich schon mit Leuten drüber geredet, da hatte mir Anne Roth irgendwie auch erzählt, dass eben Medienkünstlerinnen der 90er, die jetzt auch irgendwie Probleme haben, ihre Sachen unterzubringen in irgendwie da, ja, kulturhistorischen Kontexten, musealen Kontexten und so weiter. Und dass es da durchaus ein Problem gibt, dass das wieder auch mit Strukturen zu tun hat, dass irgendwie das soll gar nicht so nach böswilliger Absicht aussehen. Manchmal ist es das vielleicht, oft ist es das aber nicht, sondern es sind sozusagen Strukturen, die sich reproduzieren, dass sozusagen, wer wird wahrgenommen? Ja? Wer wird als groß empfunden? Das ist ja, weil die Leute damals groß wurden, weil man vielleicht eher Filme mit männlichen Protagonisten, weil die eher groß wurden. Also das sind ja sozusagen, das ist ein ganz großes System, was da dahinter steht. Ja? Und das frustriert mich halt einfach, wenn es vor allem in einer Kultur passiert, die mir irgendwie sehr wichtig ist. Und
Also ich habe mich ja, mir ist noch eine Sache eingefallen. Ich habe mich ja etwas länger mit Hackerfilmen befasst. Dazu war ich auch mal bei Tim Pritlove eingeladen zu einer Chaos Radio Express Folge und einer der klassischen Hacker-Filme ist natürlich Wargames. Und da ist mir auch eine Szene aufgefallen, da ist der Protagonist, der vielleicht so 16 oder so in dem Film ist, bei sich zu Hause und seine Angebetete bekommt ihn besuchen Und da gibt es so eine spannende Szene, in der sie ihn fragt, was er tut, da am Rechner. Und er erklärt ihr das so. Und inhärent in dieser Szene ist halt schon sehr stark, wie sie als Frau sich die Technik von ihm erklären lässt. Also mir geht es auch, also ich glaube nicht, dass hinter solchen Szenen immer so viel Intention steht. Ich glaube, dass das in Filmen und Büchern den Leuten eher was passiert, also dass sie sozusagen schreiben und damit aber, dass sie es schreiben, wiederum gleichzeitig das manifestieren. Ja, also
nee, sie tun da ja sozusagen Dinge reinschreiben, die sie selber soziokulturell aufgenommen haben.
Genau. Und in diesem Film Wargames, der eben schon in den 80ern ist, weil wir sprechen ja gerade so über Historisierung und Wargames ist ja sozusagen manifestierte Historisierung. Es ist so der Hackerfilm aus den 80ern mit neben Tron. Und da ist aber diese eine Szene, wo da sitzt der, glaube ich, plötzlich auf dem Bett sogar oder so, und das ist so eine Teenie-Love-Szene, aber gleichzeitig so ganz klassisch, der Junge macht was am Computer und sie kommt wirklich so, und ich glaube, sie kommt gerade von der Toilette, ja, das heißt, sie hat sich so ein bisschen und sagt so, ach, was machst du denn da eigentlich so? Und dann erklärt er das so ein bisschen und dann hört sie so ein bisschen zu und es ist so super stereotypisch die Szene und das ist aber auch dann, damit ist das Thema dann auch gegessen. Also sie ist halt auch nur natürlich die Freundin die ganze Zeit so in dem Film. Und da ist mir das aber auch aufgefallen, ja, so in diesem 80er-Ding, wo das eben damals, und das ist eben spannend, wie auch bei den ENIAC Girls, wie diese Geschichtsschreibung ja schon immer in Echtzeit stattfindet. Also schon während etwas passiert, schreiben wir ja unsere Geschichten darüber auf und filtern da ja schon vor.
Ja, und das ist vielleicht auch bei Ready Player One mir dann so aufgefallen, weil dann hast du halt, weil da ja wirklich, weil es ja auch wirklich eine Story ist, da wird eine Geschichte erzählt und dann wird mit Stereotypen gearbeitet und dann tauchen diese Mythen auf. Und zum Beispiel das geniale Entwickler-Duo, das triffst du an so vielen Stellen an. Also, und das ist ja auch alles nur Fiktionalisierung. Natürlich Steve Wozniak und Steve Jobs, die gibt es. Und die haben leben oder haben gelebt und so, aber trotzdem werden sie zu so einem Duo stilisiert, das ausblendet, dass da auch andere Leute dabei waren, auch Frauen übrigens, ja, und so weiter. Aber sie sind so mythisch aufgeladen als dieses Freundespaar, das dann irgendwann keine Freunde mehr sind und so weiter. Und du findest auch entweder, also das ist nur eins von vielen, aber du findest da sozusagen solche Sachen, die dann sozusagen als so eine geschichtliche Wahrheit genommen werden. Dabei ist da ganz viel, sind die ganz stark aufgeladen. Das ist ja schon auch jetzt mit unseren modernen Internethelden passiert das ja auch, ja, mit Snowden und so weiter. Also
Assange, ja.
Ich vermeide den Namen. Da findet dann gleichzeitig Geschichtsschreibung statt, die so einen objektiven Anschein hat, aber
ja. Ich glaube, es ist ein gutes Stichwort. Also worum es eigentlich geht, dass man einfach bei den Geschichten, die man sich anguckt, einfach sozusagen einfach noch überlegen kann, vielleicht fehlt ja noch eine Protagonistin. Ja? der Bechdel-Test ist immer ein guter Indikator und oft gibt es vielleicht einfach noch eine Protagonistin, die Geschichte vielleicht einfach abrunden würde oder sogar mehrere Protagonistinnen. Damit
war das jetzt der Tipp für die Autorinnen und Autoren unter uns?
Nö, aber gut. Ich glaube, dass wir mehr Leute haben, die nicht unbedingt Bücher schreiben. Es reicht ja schon, wenn man beim Rezipieren drauf achtet. Also einfach sozusagen sich die Geschichte nochmal anders anguckt. Damit würde ich erstmal für heute schließen. Ich habe fast das Gefühl, dass wir uns irgendwann nochmal sehen, weil wir schon wieder so viele Themen angerissen haben. Kurz noch von mir der Hinweis, dass ich in der Zwischenzeit einen anderen Podcast, eine Nullnummer produziert habe, zusammen mit Gregor Sedlak, Picknick am Wegesrand, wo wir hoffentlich auch in den nächsten Folgen, in den nächsten Wochen die nächste Folge aufnehmen werden. Und ansonsten auch nochmal der Hinweis auf deinen Podcast, den du zusammen mit Mapp und Nils machst, Retro-Zirkel, ja. Genau. Wenn ihr euch also für Retro-Computing bzw. Retro-Spiele vor allem interessiert. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich nicht so lange entfernt wie dieses Mal. Tschüss.